Die Botschaft, das Absolut, wurde am 30.12.1962 im Brenham-Tabernakel gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und diese Ermahnung zu hören, gerade als ich auf die Plattform komme. Tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber die Kranken da draußen in den Autos, Krankenwagen und so weiter, und ich musste die erwischen, die nicht reinkamen, versteht ihr, bevor ich reinkommen konnte. Ich frage mich, ob die Schwester, die den kleinen Jungen hat, nicht heute Nachmittag wiederkommen kann. Ich möchte auch heute Abend predigen, wenn der Herr es will. Wenn sie nicht zur Einweihung kommen kann, während ich schon so lange stehe, dann soll sie das Baby doch gleich mitbringen. Aber wenn sie heute Abend wiederkommen kann, wird es ein bisschen besser für uns sein. Aber lass sie tun, was immer sie tun kann, was immer es bedeutet. Wenn sie nicht wiederkommen kann, bringen wir den kleinen Kerl jetzt zur Einweihung. Und nun all diese, während ich spreche, wenn sie jetzt kommen wollen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Nun, heute Abend gibt es etwas ganz Besonderes. Ich möchte heute Abend über das Thema sprechen, eine prophetische Botschaft. Herr, ist dies die Zeit? Wenn der Herr es will, möchte ich heute Abend über dieses Thema sprechen. Ist dies die Zeit, Herr? Oder Herr, ist dies die Zeit? Vielmehr. Und dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, um vor der Gemeinde zu sprechen, welche, es sind in den letzten Tagen viele Dinge passiert, die auf etwas hindeuten, das ich nicht verstehe. Aber wir sind immer, Gottes Wege sind für den Menschen unergründlich, also müssen wir einfach im Glauben gehen. Wenn jemand Gott erklären könnte, wäre es nicht mehr nötig zu glauben, weil man es ja dann weiß. Aber wir gehen einfach durch den Glauben. Und heute Morgen dachte ich, dass ich versuchen würde, einen normalen evangelistischen Gottesdienst zu halten. Aber nachdem ich so viele Menschen gesehen habe, die so lange gewartet haben, habe ich meine Meinung geändert. Und dann heute Abend vielleicht, wenn ein bisschen weniger hier sind, dann kann ich mit dem fortfahren, was ich sagen wollte. Eine Sache möchte ich ankündigen, während viele von Ihnen beisammen sind, viele von euch. Es ist etwas, das ich in den letzten Wochen nicht verkündigen wollte. Eure Gebete wurden erhört, was den Steuerfall angeht, den ich mit der Regierung hatte. Er ist beigelegt. Und so sind wir. Es ist jetzt alles vorbei. Wie viele von euch wissen, war das, was sie gegen mich in der Hand hatten, die Schecks, die für die Kampagne ausgestellt worden waren, und dennoch versuchten sie zu behaupten, dass es meine seien. Und sie wollten mir rund $350.000 in Rechnung stellen, weil es mein persönliches Eigentum sei. Aber das war es nicht. Es war das Eigentum der Kampagne. Und die Gemeinde weiß davon. Ihr alle wisst davon. Und schließlich kommen sie zu dem Punkt, dass, ich gebe euch nur einen kleinen Überblick über das, was passiert ist. Sie haben 3 bis 5 Jahre an dem Fall gearbeitet, fast 5 Jahre schätze ich, und es ging hin und her mit dem Charakter und allem. Aber ich bin so dankbar, dass sie nichts gegen mich finden konnten, sodass sie mich nicht anklagen konnten. Es gab also nichts anzuklagen. Sie sagten nur, dass es wohl an meiner Unwissenheit lag, weil ich nicht viel über das Gesetz wusste. Sie brachten mir die Schecks und ich unterschrieb sie mit meinem Namen und steckte sie in die Kampagne. Und solange ich meinen Namen darauf geschrieben hatte, gehörten sie mir. Versteht ihr? Egal welche Angelegenheit. Sie sagten, das ist sehr nett, dass du das tust, aber sie gehörten dir und du hast sie der Gemeinde gegeben. Aber sobald du deinen Namen darauf geschrieben hattest, gehörten sie dir, egal für was sie bestimmt waren. Sie waren auf dich ausgestellt. Wenn also jemand persönliche Gabe darauf geschrieben hätte, wäre es in Ordnung gewesen, aber sie schrieben einfach William Branham. Seht ihr? Und als ich meinen Namen darauf geschrieben hatte, war es das dann. Das war alles. Sie waren also, und dann endlich mit Gebet. Und dann vor nicht allzu langer Zeit, wisst ihr, ich hatte die Vision, dass ein großer, dunkler, rauchiger, rußiger, schuppiger, wie ein Alligator aussehender Mann auf mich zukommt mit eisernen Fingern. Ich hatte ein kleines Messer, so eins, und Auf ihm stand Regierung der Vereinigten Staaten und ich konnte nichts tun, ich war hilflos. Und dann kam der Herr auf die Szene und es war besiegt. Und ihr erinnert euch, dass ich euch das vor langer Zeit erzählt habe. Und neulich haben sie mir einen Kompromiss angeboten. Mein Anwalt Herr Orbison in New Albany und Ice und Miller in Indianapolis, die für den Steuerfall zuständig sind, rief mich an und sagt mir, komm runter. Und ich ging hin, Bruder Robertson und ich, meine Frau und die Treuhänder der Gemeinde hier, wir alle, wir gingen hinunter und sie sagten uns, dass die Regierung zu einem Kompromiss bereit sei. Und ich sagte, wenn ich jemand etwas schulde, werde ich es bezahlen, aber ich tue mein Bestes. Aber, sagte ich bin das nicht schuldig. Und ich sagte, es ist um ehrlich zu sein, Gott weiß es. Und warum klagen Sie mich da nicht an, wenn ich schuldig bin? Ich sagte, Sie hätten 5 Jahre Zeit gehabt, es zu versuchen, aber Sie haben nichts gefunden, womit Sie es machen könnten. Also sagte ich, nein, ich weigere mich, ich werde es nicht bezahlen, bis bewiesen ist, dass ich es schulde. Und dann nahm mich der Anwalt zu sich und sagte, wir können den Fall verhandeln. Die Regierung will es versuchen. Und er sagte, wenn Sie das tun, können Sie dir nur vorwerfen, dass du, wie ich es gemacht habe. Ich hatte keine Ahnung von Buchführung. Also musste ich es so machen, wie ich es für redlich hielt. Es wurde nie auf meinen Namen überwiesen. Es wurde immer auf den Namen der Gemeindekampagne und so weiter überwiesen. Versteht ihr? Ich hätte also gar nichts dagegen tun können. Und er sagte, nun, Sie sind zu einem Kompromiss bereit für $15,000 und $10,000 Strafe. Und die Anwaltskosten betrugen $15,000. Das machte für mich 40.000. Und dann wollten sie noch 5 weitere. Ich denke, das ist es jetzt. Also ging ich. Ich sagte, wo um alles in der Welt soll ich denn $40,000 herbekommen? Ich sagte, ihr wisst doch, dass auf meinem Bankkonto $100 oder weniger verzeichnet sind. Ich fragte, woher soll ich $40,000 bekommen? Und ich sagte, ich habe keine Sicherheiten. Ich habe es einfach nicht. Das ist alles. Und er sagte, Herr Branham, sagte er, so sieht es aus. Wenn wir den Fall verhandeln, sagte er, es gibt keinen Zweifel daran, dass wir den Fall gewinnen können. Er sagte, aber hier ist was. Wir können ihn gewinnen, denn ich werde Folgendes tun. Sie werden behaupten, dass das alles dir gehört, weil du es mit deinem Namen unterschrieben hast. Und sie werden behaupten, es gehörte dir, obwohl es auf den Namen der Kampagne, der Gemeinde, der Branham-Kampagne und dann auf den Namen einer Gemeinde eingezahlt wurde. Und nicht ein einziges Mal konnten sie einen Cent finden, den ich für mich selbst ausgegeben habe. Das ist die Wahrheit. Gott weiß es. Hier sitzen Männer, die ganze Zeit bei mir waren. Nicht einen Cent habe ich jemals für mich selbst verwendet. Es war alles für das Königreich Gottes, überall, jeder Scheck, alles andere. Aber sieh mal eine an, aber das ist nicht die Angelegenheit. Es sollte zuerst mir gehören und dann den Gemeinden, den Kampagnen. Und sie haben eine Art, das zu tun, ihr wisst schon, alle Arten von Ausreden, die sie machen können. Also sagte ich, nun, ich werde es einfach nicht tun. Und er sagte, nun, wenn wir die Sache so angehen, dann erkläre ich sie zu persönlichen Gaben. Verstehst du? Ich werde sie von der Regierung als persönliche Geschenke deklarieren. Und er sagte, wenn ich das tue, wird alles über $10,000 zur Erbschaft. Und dann bist du gleich wieder drin. Und sie halten dich für weitere 5 Jahre fest, um alles zu überprüfen. Verstehst du? Wenn du einen Scheck ausstellst, geht er durch die Verrechnungsstelle. Sie fotografieren und kopieren den Scheck. Natürlich hatte ich auch alle Schecks, die durchgegangen sind. Also sagten sie, da kriegen sie dich gleich wieder. Und er sagte, und noch etwas, wenn du jemals bei der Regierung vorstellig wirst, wenn gegen dich ermittelt wird, egal was du tust, dann heißt es in den Augen der Öffentlichkeit, du bist ein Gauner. Verstehst du? Aber das ist alles. Schaut euch diesen kleinen Baptistenprediger hier in Mississippi an, dieser kleine Bursche. Eine Frau sagte, dass er sie beleidigt hat. Und dieser Mann brachte Beweise aus dem ganzen Land und von überall her mit. Er war nicht einmal in der Stadt, weder am Tag davor noch am Tag danach, sodass der Richter es umdrehen und ihn dazu bringen wollte, die Frau wegen eines Skandals zu verklagen. Er sagte, lass sie gehen. Und als das in einem Monitortest landesweit getestet wurde, wisst ihr, was passiert ist? 75% der Amerikaner sagten, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Und der arme kleine Kerl, der genauso unschuldig ist wie ich oder jeder andere, wird für den Rest seines Lebens darunter leiden, obwohl er überhaupt nichts damit zu tun hatte. Eine Zeit lang fühlte ich mich sehr schlecht, wenn ich daran dachte, dass ich mein Leben für das Königreich Gottes eingesetzt habe, um zu versuchen, seht ihr, die Menschen dazu zu bringen, ihre Steuern zu zahlen und das Richtige zu tun und Gauner zu richtigen Menschen zu machen, und dann muss ich mich selbst wie ein Gauner behandeln lassen. Ich dachte, was in aller Welt habe ich getan? Und dann fiel es mir ein und ich schaute in die Bibel. Jeder Mann in der Bibel ohne Ausnahme, der jemals ein geistliches Amt innehatte, wurde von der Regierung geschnappt, wenn Satan ihn nicht wegen seiner Moral oder so erwischen konnte. Geht zurück, wo immer ihr wollt, bis ganz nach hinten. Moses, Daniel, die hebräischen Kinder, Johannes der Täufer, Jesus Christus starb durch den Gouverneur die Todesstrafe, Paulus, Petrus, Jakobus der Ältere, Jakobus der Jüngere, sie alle starben durch die Regierung. Denn jede Regierung ist der Sitz des Satans. Jesus hat das gesagt, die Bibel sagt es. Seht ihr? Jede Regierung wird vom Teufel kontrolliert. Es wird eine Regierung geben, die von Christus kontrolliert wird, aber das ist erst im Millennium. Aber diese jetzigen Regierungen, egal wie gut wir sie finden, werden im Hintergrund von Satan beherrscht. Diese Königreiche, sagte er, gehören mir. Ich kann mit ihnen machen, was ich will. Ich werde sie dir geben, wenn du mich anbetest. Jesus sagte, geh weg, Satan. Du sollst den Herrn anbeten und nur ihm allein sollst du dienen. Und dann bekam ich eine Ermutigung. Meine Frau hört mir zu. Ich fuhr fort und sagte, nein. Und wenn ich es schulden sollte, würde ich es bezahlen. Ich schulde es aber nicht. Und ich werde es auch nicht bezahlen. Das ist alles. Ich sagte, wie könnte ich es denn bezahlen? So ging ich nach Hause. Ich sagte, Meda, wasch den Kindern das Gesicht, mach ihre Kleider fertig, ich bin schon weg. Ich sagte, sie werden nicht einmal, alles ist einfach verkehrt herum. Ich sagte, was habe ich getan? Sag es mir. Ich sagte, dennoch, ich, $40,000, wow, ihr ahnt ja gar nicht, was das für mich bedeutete. Und sie kam herein, wie es sich für eine nette kleine Ehefrau gehört. Ich sagte, ich gehe jetzt. Sie sagte, meinst du, das bringt was? Hast du schon darüber gebetet? Ich dachte, naja, vielleicht sollte ich lieber nochmal beten. Ich ging wieder rein. Es schien, als hätte er mir eine Bibelstelle gesagt. Wir wollen immer auf die Schrift achten, was Gott damit gemacht hat. Versteht ihr? Und eines Tages, da fragten sie ihn, ihr wisst schon, sie versuchten ihn bei der Regierung anzuklagen. Sie fragten, ist es richtig, dass wir freien Juden dem Kaiser Tribut oder Steuern zahlen? Er sagte, habt ihr einen Penny? Er fragte, wessen Inschrift ist darauf? Sie sagten, die von Cäsar. Darauf antwortete er, dann gebt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört, und Gott die Dinge, die Gott gehören. Daran dachte ich. Ich drehte mich in der Bibel um und las es. Ich dachte, wahrlich, Herr, das ist richtig, aber das hier gehört nicht dem Cäsar. Es gehört dir. Es gehört nicht Cäsar. Wenn es meins gewesen wäre, hätte ich mehr Steuern zahlen müssen oder so. Dann wäre das etwas anderes, dass es Cäsar gehörte. Aber das hier, das ist deines. Versteht ihr? Und es gehört gar nicht dem Cäsar. Wisst ihr, er hat die Antwort immer durch das Wort bekommen. Ich habe noch ein bisschen weiter gelesen und er sagte, sag mal Simon, hast du nicht einen Angelhaken in deiner Tasche? Seht ihr, du hast immer einen kleinen Angelhaken und eine Schnur dabei. Und ich habe heute Morgen eine Einzahlung in eine Fischbank unten am Fluss gemacht, weißt du? Er sagt, ich habe eine Einzahlung getätigt und der Bankier wird sicherlich hergeben, was er bekommen hat. Geh einfach hinunter und wirf den Haken in den Fluss. Und wenn du am Ufer ankommst, öffnest du sein Maul und er wird dir die Münze herausgeben. Lasst uns sie nicht beleidigen. Beleidige sie nicht, siehst du? Geh und bezahle es, Simon. Das wird für dich und mich sein. Ich dachte, stimmt, Gott, du hast Fischbanken und alles andere überall im Land. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber wir gingen hinunter. Ich bekam Brüder direkt hier in der Gemeinde, die für meinen Schuldschein einstanden. Und ich habe einen Schuldschein aufgenommen und die $40,000 bezahlt. Ich ging nach Hause, so wie ich den Scheck ausgestellt hatte, wollte ich wissen, ob sie jemals wieder auf mich zurückkommen würden. Ich sagte, dies ist ein Beleg dafür, dass ich von allen Steuern befreit bin. Gut, sie sollten den Scheck bestätigen, sonst sitzen sie in der Tinte. Ich rief immer wieder bei der Bank an, um zu erfahren, ob sie es tun würden. Schließlich sagte Bob zu mir, Billy, Sie haben es getan. Ich ging rein, legte meinen Arm um meine Frau und sagte, Schatz, ich bin frei. Was für ein Gefühl, frei zu sein. Und so kann ich es jetzt zurückzahlen. Sie haben es mir wirklich leicht gemacht. Ich kann es mit $4,000 im Jahr zurückzahlen. Jetzt kann ich nicht mehr faulenzen, Leute. Ich muss raus und arbeiten gehen. Also habe ich brauche 10 Jahre, um es zurückzuzahlen. Und wenn Jesus nicht kommt und wenn er dann kommt, sind alle Schulden sowieso beglichen. Seht ihr? Also hoffe ich, dass ihr alle eure Gebete und heute Abend werde ich mit etwas anderem weitermachen. Aber eure Gebete haben mir geholfen. Ich danke euch sehr. Gott segne euch. Egal, wo wir uns befinden, das werde ich nie vergessen. Heute Abend möchte ich, wenn der Herr es will, einige der Fakten darlegen, die ich weiß, und ihr solltet unbedingt kommen. Und denkt daran, Herren, wie spät ist es? Nun, wir werden, ich glaube, Sie haben einen vollen Terminplan für den Rest der Woche, und Montagabend ist die Gottesdienste heute und heute Abend und Montag. Montagabend ist der Wachgottesdienst. Und am Dienstag, dem Neujahrstag, könnt ihr, wenn ihr nicht in der Stadt seid, wieder nach Hause fahren. Und wir werden einige gute Prediger für diese Versammlung hier haben. Wir haben eine große Gruppe von guten Rednern und alle werden in Abständen bis Mitternacht sprechen. Und manchmal feiern sie das Abendmahl, wenn es gerade passt. Ich weiß nicht, ob das dieses Mal der Fall ist oder nicht. Genau wie, wo sie schreien und brüllen und schießen und trinken, feiern wir das Abendmahl. Amen. Beginne das neue Jahr richtig mit dem Abendmahl. Ihr seid alle eingeladen und ich hoffe, lieber Gott des Himmels, dass ihr die Möglichkeit habt, hier zu übernachten, wenn ihr könnt. Nun, bevor wir uns dem Wort nähern, möchte ich noch sagen, dass ich dieser Gemeinde und ihren Mitgliedern für die schönen Kleider danke, die ihr mir gekauft habt. Ich danke euch sehr. Das ist sehr wertvoll für mich. Alle eure Karten und Dinge während der Weihnachtszeit und die Geschenke, die ihr der Familie geschickt habt. Und oh, sie waren unzählig für mich. Und kleine Punkte, die den Punkt in meinem Herzen nicht berühren können. Nichts könnte es so gut machen, zu wissen, dass es von euch kommt. Und so schickten mir einige von ihnen ihre Weihnachtsgeschenke in Geld und einige von ihnen schickten dergleichen. Ein Bruder schickte mir ein Taschentuch, in das er meinen Namen eingraviert hatte. Eine kleine Anstecknadel, durch die man hindurchschauen kann, mit dem Gebet des Herrn drauf. Und ach, solche Dinge sind mir einfach kostbar. Meine Frau und ich und die Kinder wollen euch vielen, vielen Dank sagen. Es ist so winzig, aber ich sage euch, das ist das schönste Wort, das man sagen kann. Gott segne euch. Es gibt nichts, was größer sein könnte. Nun, und zu den Brüdern hier in der Gemeinde, die mir das Gewehr gekauft haben. Ich habe meinen Anzug getragen, aber ich konnte das Gewehr nicht mit in die Gemeinde nehmen. Aber es war, dann hätten sie wirklich etwas gegen mich gehabt, oder? Also ich danke euch, meine Brüder, und ich wollte ihre Namen auf einen kleinen, aber einer der Brüder war gestern aufgestanden und sagte, oh, danke mir nicht, Bruder Branham, das würde mir nur die ganze Freude rauben. Versteht ihr? Da dachte ich, dass die anderen vielleicht das Gleiche denken könnten. Aber ich habe euren Namen, sie haben ihn abgetippt. Ich werde immer daran denken und der Herr segne euch reichlich. Und wisst ihr, wie ich mich entspanne? Ich gehe in den Aufenthaltsraum und lebe dort ganz für mich. Wenn ich so aufgeregt bin, dass ich nicht mehr weiterkomme, dann denke ich an einen Jagdausflug, den ich irgendwo gemacht habe, oder an einen Angelausflug. Das weiß ich zu schätzen. Gott segne euch. Nun beugen wir kurz unsere Häupter, während wir uns dem Wort nähern. Ich bin sicher, dass wir heute Morgen so viele Bitten haben, dass wir sie nicht aufzählen können. Aber ich frage mich, während wir unsere Häupter beugen, ob ihr eine besondere Bitte habt, die ihr euch zu Herzen nehmt, die Hände hebt und sagt, Gott, Du weißt, woran ich gerade denke. Herr Jesus, du siehst jede Hand und du weißt, was sich dahinter verbirgt. Unter dieser Hand liegt eine Bitte. Und wir kommen jetzt ehrfürchtig zum Thron des lebendigen Gottes, dieser große weiße Perle, die sich über den Raum der Zeit erstreckt, wo Jehova Gott sitzt und das Blut Christi auf dem Altar liegt. Und wir sprechen durch dieses Blut, durch ihn, der gesagt hat, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch gewährt werden. Willst du Gott sie heute Morgen nicht erhören und ihre Bitten beantworten? Ich schließe mich ihrem Gebet an und hoffe, dass du sie gewährst. Hier liegen Taschentücher, Herr, für die Kranken und Bedrängten. Und die Bibel lehrt uns, sie nahmen vom heiligen Paulus Taschentücher und Schürzen und legten sie auf die Kranken. Und unreine Geister fuhren von ihnen aus und die Krankheiten verschwanden. Und Vater, wir wissen schon lange, dass wir nicht der heilige Paulus sind und wir wissen es auch. Aber schließlich spüren wir, dass es nicht der heilige Paulus war, es war der Christus, der in ihm war. Und du bist derselbe gestern, heute und für immer, heißt es in der Heiligen Schrift. Diese Menschen, Herr, glauben, dass sie wieder gesund werden, wenn wir Gott darum bitten und diese Tücher auf ihre Kranken legen. Ich bitte darum, dass es so sein wird, Herr, wenn diese Taschentücher auf die Kranken gelegt werden. Und wie gesagt, einmal machte sich Israel auf den Weg in das gelobte Land und das Rote Meer schnitt ihnen den Weg ab, genau auf dem Weg der Pflicht. Aber Gott schaute mit zornigen Augen durch die Feuersäule auf sie herab und das Meer bekam Angst und es wälzte seine Wellen und sein Wasser zurück und Israel zog trockenen Fußes in das verheißene Land. Nun Herr, heute sieh durch das Blut von Jesus und du siehst diesen Akt des Glaubens, den wir heute Morgen hier vollziehen und möge Satan Angst bekommen und wegziehen. Und möge jedem der anwesenden Pilger und jedem, der diese Taschentücher auflegt, der Weg geebnet und die Krankheit vertrieben werden. Und mögen sie weiterziehen in Richtung des gelobten Landes, geleitet vom Heiligen Geist der Feuersäule. Gewähre es, Herr. Nun segne die Gottesdienste, die Worte, den Kontext, die Lesung. Und möge der Heilige Geist heute Morgen das Wort nehmen und es an jedem Einzelnen von uns weitergeben. Herr, während wir einem großen, gewaltigen Ereignis entgegengehen, von dem wir nicht wissen, was es ist. Unsere Herzen sind auf seltsame Weise bewegt, Herr, und wir bitten dich jetzt, während wir uns dir und deinem Wort ehrfürchtig nähern, dass du uns die Bedeutung dieses Wortes erklärst. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Nun, heute Abend vergesst nicht die Zeit, was für eine Zeit ist es. Und jetzt heute Morgen möchte ich mich auch an euch wenden, die ihr eure Bibeln habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Stelle in der Apostelgeschichte markieren, von der wir ein paar Minuten lang sprechen wollen. Wir könnten 2 oder 3 Stellen lesen. Apostelgeschichte 26,15 als erste. Apostelgeschichte 25, Kapitel, Bruder Branham meint 26. Kapitel, der Übersetzer. Und den 15. Vers, um zu beginnen. Dann wollen wir Apostelgeschichte 23,11 lesen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Philipper 1,20 hinzufügen. Denn ich habe wahrscheinlich keine Zeit, es zu lesen. Es geht um denselben Ablauf, dieselben Worte. In der Apostelgeschichte 26,15 lautet der Text wie folgt. Und ich sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. In Apostelgeschichte 23, dem 11. Vers wiederum. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Möge Gott das Lesen dieses höchst gnädigen, heiligen Wortes, das wir hier vor uns haben, mit seinem heiligen Segen versehen. Es ist noch nicht lange her, da hörte ich einen Mann sprechen und er benutzte das Wort absolut. Und ich dachte, das ist ein sehr schönes Wort. Ich höre es so viele Male gebraucht als unbedingt. Das ist, ich habe im Wörterbuch nachgeschlagen, bei Webster's. Laut Webster's bedeutet es vollkommen in sich selbst, unbegrenzt in seiner Kraft, in erster Linie etwas Endgültiges. Und etwas Endgültiges ist das Amen, das ist alles. Ein Absolut ist das. Das Wort Absolut bedeutet unbegrenzt in seiner Kraft. Es bedeutet vollkommen in sich selbst. Das ist alles, damit ist es erledigt. Ich dachte, das ist eine wunderbare Sache, das ist ein wunderbares Wort. Und nun ein Wort ist ein ausgedrückter Gedanke. Zuerst muss es ein Gedanke sein und dann wird es zu einem Wort. Denn du sprichst deine Worte nicht ohne Gedanken. Wenn wir in Zungen sprechen, haben wir keine Gedanken. Es ist Gott, der die Gedanken nimmt. Es sind Gottes Gedanken, die durch unsere Lippen kommen. Wir denken nicht, wir wissen nicht, was wir sagen. Wenn wir in Zungen reden, wenn es ein inspiriertes Reden ist, wenn ihr auslegt, wisst ihr nicht, was ihr sagt. Ihr sprecht es einfach aus. Das ist alles. Versteht ihr? Das ist Gott. Und beim Prophezeien benutzt ihr nicht eure eigenen Gedanken. Es ist Gott, denn er sagt Dinge, an die ihr normalerweise nicht denken würdet. Seht ihr? Das Wort absolut bedeutet etwas Endgültiges. Und deshalb denke ich, dass jeder etwas Endgültiges haben sollte. Und hinter jeder großen Errungenschaft, die jemals erreicht wurde, steht ein Absolut. Unabhängig von der Angelegenheit gab es immer ein Absolut dahinter. Und jeder Mensch, der etwas erreichen will, muss zuerst ein Absolut haben. Und das ist die letzte Windung zurück durch dieses, jenes zurück durch das andere. Bis du zu diesem Absolut, dem Armen oder dem Ultimativen kommst, das, was du hast etwas, an das du anknüpfen musst, mit anderen Worten. Das ist der letzte Ankerpunkt, an dem jede Errungenschaft festgemacht wird. Es ist irgendetwas, es kann sich durch viele verschiedene Dinge schlängeln, bis es zu diesem Ankerpunkt kommt, aber es gibt zu allem ein Amen. So etwas muss es geben. Du kannst nicht durchs Leben gehen, ohne es zu haben. Als du geheiratet hast, musste dir etwas durch den Kopf gehen, bis du den Ankerpunkt erreicht hast. Und es hätte die Liebe zu deiner Frau oder deinem Mann sein müssen. Nun, vielleicht ist sie nicht so hübsch wie Johns Frau oder sie ist nicht so dieses oder jenes. Aber sie hat etwas an sich, das dir gefällt. Du sagst, sie ist vielleicht nicht so hübsch wie die andere. Oder er ist vielleicht nicht so gut aussehen wie die andere. Aber es muss eine absolute Tatsache geben, dass diese Person anders ist. Und das ist es, woran du dich festhältst. Wenn das nicht der Fall ist, solltest du besser nicht heiraten. Dieser Haltepunkt, dieses Absolut. Uns fallen viele ein, die in der Bibel absolute Werte hatten. Wir könnten in 2 Wochen hier sein und würden nicht einmal die Oberfläche berühren, wenn wir an die absoluten Dinge in der Bibel denken würden. Lass mich zum Beispiel nur 1 oder 2 nennen, nur kurz. Schaut euch Hiob an. Nun, er hatte ein Absolut. Alles ging schief für diesen Mann, einen gerechten Mann. Wir würden es nicht wagen zu sagen, dass er nicht gerecht war, denn Gott sagte, dass er es war. Es gab niemanden auf der Welt wie Hiob. Er war perfekt in den Augen Gottes und er wusste es, denn er hatte etwas Endgültiges. Er hatte ein Absolut. Als alles anders zu sein schien, Krankheit brach aus, seine Freunde hätten sagen können, da hast du es, Hiob, das beweist, dass du sündigst, du liegst falsch. Und dann kamen die Bischöfe. Sie nannten sie Hiobs Tröster. Und anstatt ihn zu trösten, sahen sie nichts als Sünde in seinem Leben, weil Gott so mit ihm umgegangen war, wie er es getan hatte. Und seine Kinder wurden getötet. Sein Besitz wurde verbrannt. Alles ging schief. Und selbst sein eigenes Leben in Gefahr, auf einem Aschehaufen sitzend, brach vom Scheitel bis zur Fußsohle mit Geschwüren aus. Und sogar seine liebe, süße Gefährtin, die Mutter seiner Kinder, sagte, du solltest Gott verfluchen und sterben. Aber angesichts all dessen hatte Hiob ein Absolut. Oh, wenn wir uns in Zeiten der Krankheit nur an dieses Absolut binden könnten. Hiob wusste, dass er Jehovas Gebot getan hatte und er hatte Vertrauen in das, was er tat, weil Jehova es verlangte. Das können wir auch tun. Jehova verlangte ein Brandopfer für seine Sünde und Hiob hatte nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Kinder ein Brandopfer gebracht und das war alles, was Gott verlangte. Oh, sagst du vielleicht, ich wünschte, das wäre alles, was er heute verlangt. Es ist weniger als das. Es reicht der Glaube an sein Wort. Und das kannst du, wenn du sein Wort zu deinem Absolut machst. An jedes göttliche Versprechen in der Bibel kannst du deine Seele binden. Egal, wie sehr die Wellen dich umtreiben, du bist immer noch daran gebunden, dein Absolut. Und er hielt daran fest. Und als seine Tröster sagten, du hast gesündigt, wusste er, dass er es nicht getan hatte. Er war gerecht, denn er hatte Jehovas Gebot getan. Und als all seine, der eine kam herein und sagte, deine Kinder sind tot. Ein anderer kam herein und sagte, deine Kamele sind verbrannt. Und es ist Feuer vom Himmel gefallen. Seht, was für ein Argument seine Unruhestifter hatten. Seht ihr, das Feuer kam vom Himmel. Hiob, das ist der Beweis. Das beweist gar nichts. Nun, er hätte deine Kinder nicht geschlagen. Hiob, du bist ein gerechter Mann. Aber, sagte Hiob, ich weiß, dass ich das Richtige getan habe. Er hielt immer noch daran fest. Er hatte etwas, das er niederschlagen konnte. Das war's. Er hatte es akzeptiert. Er hatte genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und er war sich absolut sicher in Ordnung. Als er an dem Punkt ankam, an dem er sich absolut sicher war, begann er endlich zu spüren, wie sich die Spannung erhöhte. Sie war locker gelaufen und herumgesprungen, aber es begann sich zu verkrampfen. Und der Geist kam auf ihn und er stand auf, denn er war ein Prophet und sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Seht ihr, er hatte sich bis zum Äußersten gefestigt. Er war in Kontakt gekommen. Er wusste, dass er das Richtige getan hatte und eines Tages musste er es durchziehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und in den letzten Tagen auf dieser Erde steht. Auch wenn die Hautwürmer diesen Körper zerstören, so werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen. Da wusste er es. Da wurde sein Absolut verankert. Abraham, ein Absolut, kam von Babylon herunter vom Turm und zog hinaus nach China, wo er sich mit seinem Vater aufhielt und vielleicht ein Bauer war. Aber eines Tages, irgendwo im Dschungel, als er vielleicht Bären pflückte oder ein Tier für sein Fleisch schlachtete, sprach Gott zu ihm, als er 75 Jahre alt war. Und er und seine Frau Sarah, die 65 Jahre alt war, waren kinderlos. Kinderlos, sie hatten keine Kinder. Dann sagte Gott zu ihm, du wirst ein Kind von Sarah bekommen, aber dafür musst du dich von den anderen trennen. Gottes Verheißungen sind immer an Bedingungen geknüpft. Du musst, und zwar uneingeschränkt, egal wie grundlegend du zu der Verheißung stehst, sie ist immer an Bedingungen geknüpft. Wir könnten hier stehen bleiben und diese Bibelstelle stundenlang hin und her bewegen, um zu sehen, dass die Bedingung das ist, was etwas bedeutet. Du kannst so fundamental sein, wie du willst, aber die Verheißung, die Vorbestimmung und so weiter sind an Bedingungen geknüpft. Beachtet, nun Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was für eine schreckliche Sache wäre es in einer zivilisierten Welt, einen 75-jährigen Mann mit einer 65-jährigen Frau zu versammeln, mit der er schon als junges Paar zusammengelebt hatte, weil sie seine Halbschwester war, und jetzt ein Kind von ihr zu bekommen. Aber er hatte ein Absolut. Es gab nichts, was ihn hätte bewegen können. Und als es im ersten Monat nicht klappte, hielt er an seinem Vorsatz fest, weil er wusste, dass er mit Gott gesprochen hatte. Im zweiten Monat, im zweiten Jahr, im zehnten Jahr und 25 Jahre später, als er 100 Jahre alt war und Sarah 90 Jahre alt, hatte er noch immer einen absoluten Glaubenssatz. Und die Bibel sagte, als sein Nachruf geschrieben wurde, Abraham wankte nicht durch Unglauben über die Verheißung Gottes, sondern war stark und lobte Gott. Warum? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, warum? Er war absolut positiv eingestellt. Und das Einzige, was er tun musste, war, sich von seinem Volk zu trennen. Und Gott segnete ihn nicht, bis er es tat. Er nahm seinen Vater mit. Sein Vater ist gestorben. Er nahm Lot mit. Und als Lot sich von Abraham trennte, kam Gott zu ihm und sagte, gehe jetzt durch das Land. Versteht ihr? Gehorsam, Verheißung, unter Bedingungen. Geht immer mit Gott und seinem Wort. Und nun schaut euch das an. Nehmen wir Mose. Mose, der entlaufene Knecht und Prophet, wurde von Gott erzogen und im Palast des Pharaos unterrichtet. Und Mose ging mit seiner theologischen Ausbildung hinaus und es war die erste Person, die er tötete. Und als dann der erste kleine Fehler auftauchte, war Mose zu Tode erschrocken. Warum? Er hatte kein Absolut. Er hatte nur das Zeugnis seiner Mutter über seine Geburt. Er war ein sonderbares Kind. Er hatte das Wort seiner Mutter darüber. Er hatte die Schriftrollen, die Gott vielleicht irgendwo auf Papier geschrieben hatte, mit eingepackt, dass Gott seine Kinder besuchen würde. Er wusste, dass es an der Zeit war, so wie wir es jetzt tun, wissen wir, dass etwas passieren wird. Mose wusste, dass die Zeit gekommen war und er wusste, dass er dafür auserwählt war, aber er hatte keine absolute Gewissheit. Versteht ihr? Und eines Tages, als er die Vision verloren hatte, erschien ihm Gott in einem brennenden Busch. Und er sprach, Mose, ich habe die Nöte meines Volkes gesehen. Ich habe ihr Stöhnen und Weinen gehört, als die Aufseher sie bestraften. Und ich habe mich an meine Verheißung erinnert. Ich bin herabgestiegen, um sie zu befreien. Nun geh hinunter nach Ägypten. Oh mein, Moses beklagte sich und sagte, ich spreche nicht gut. Meine Befreiungsaktion ist nicht sehr gut. Sie werden mir nicht glauben. Er fragte, was hast du in deiner Hand? Er sagte, einen Stock. Er sagte, wirf ihn hinunter. Er verwandelte sich in eine Schlange. Er sagte, heb sie am Ende auf. Sie verwandelte sich wieder in einen Stock. Er gab ihm die Zusicherung, eine Rechtfertigung. Wenn Gott etwas Absolutes gibt, gibt er auch immer die Bestätigung für dieses Absolut. Als Mose dort unten war und seinen Stock vor den Magiern und vor dem Pharao hinwarf und die Magier kamen und warfen auch ihren Stock hin, da ist Mose nicht davongelaufen und hat gesagt, oh, ich habe mich geirrt, das ist nur ein billiger Zaubertrick und vielleicht habe ich mich geirrt. Er wusste es aber. Er war sich sicher, dass er Gott begegnet war und er blieb stehen. Nehmen wir mal an, er hätte genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. So hatte Hiob genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Mose hatte seine Gebote befolgt. Dann stehe still und beobachte die Herrlichkeit Gottes. Mose war an sein Absolut, seinen Auftrag gebunden und er stand still. Und als er das tat, verschlang seine Schlange den Rest der Schlangen. Versteht ihr? Es war an dieses Absolut gebunden. Gott sagte, wenn du die Kinder befreit hast, wirst du mich wieder auf diesem Berge anbeten. Der Feind wird auf jede erdenkliche Weise versuchen, dich von diesem Absolut wegzubringen. Als sie aus Ägypten auszogen, gerieten sie in die Enge des Roten Meeres mit Bergen auf beiden Seiten. Sie kamen durch ein Tal und da war das Rote Meer. Es gab keine Möglichkeit, über die Berge zu fliehen und die Armee des Pharaos kam in ihre Richtung. Was für ein Ort zum Stehen. Seht ihr, wie der Teufel euch in eine Lage bringt, in der ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Aber denkt daran, wenn ihr an das Absolut gefesselt seid, dann hat das was. Moses wusste, dass Gott ihm verheißen hatte, du wirst auf diesem Berg anbeten, wenn du sie herausbringst. Und ich bin durch deine Hand herabgestiegen, um sie zu befreien und sie in das andere Land zu bringen. Er blieb dabei und Gott schickte einen Ostwind und blies das Wasser vom Grund des Meeres weg, sodass sie trockenen Fußes hinübergehen konnten. Ein Absolut. Wie wir durch die Bibel gehen könnten. Daniel, sein Absolut. Schadrach, Meshech und Abednego, ihr Absolut. David, sein Absolut. Alle hatten ein Absolut. Paulus hatte auch eins, das, von dem wir lesen. Er hatte eine Berufung, die sich auf Christus bezog, und das war sein Absolut. Das ist der Grund, warum er keine Angst davor hatte, was Agrippa sagen würde. Agrippa war, wie wir wissen, ein Jude und er stand da. Als er also vor diesen Königen stand, hatte Gott ihm bereits gesagt, dass er dort stehen würde. Er hatte also ein Absolut. Also erzählte er genau die himmlische Vision. Er sagte, ich habe es nicht falsch eingeschätzt. Ich habe mich nicht daneben benommen, aber er hielt sich daran und war nicht ungehorsam. Er führte es aus auf die Minute genau, denn es war ein Absolut. Und jedes Leben, das auf Christus ausgerichtet ist, das ist dein Absolut. Seit der Versammlung von Angesicht zu Angesicht auf dem Weg nach Damaskus bedeutete das für Paulus so viel. Ihr müsst wissen, dass er vorher ein Gelehrter war. Er war ein mächtiger Mann in der Heiligen Schrift, aber er hatte keinen anderen Amtsträger als den Sanhedrin, der ihm den Rücken freihielt und ein Diplom von einem großen Lehrer. Er war ein großer Mann auf seinem Gebiet, aber er wartete. Das Einzige, was er hatte, war, dass er nur so stark sein würde, wie seine Organisation war. Nur so stark konnte er sein. Und er arbeitete getreu diesem Motto, nahm Christen gefangen, fesselte sie und trieb mit ihnen sein Unwesen. Und er steinigte sogar Stephanus. Ich glaube, später in seinem Leben war er der Grund, warum er nach Jerusalem ging. Der Prophet sagte ihm, geh nicht hinauf, Paulus, denn Ketten und Gefängnis warten auf dich. Und Paulus sagte, ich weiß es, aber ich gehe nicht nur als Zeuge nach Jerusalem, sondern ich gehe dorthin, ich bin bereit, für Jesus Christus zu sterben, denn er wusste, was er getan hatte und sein Ehrgeiz war es, sein Zeugnis mit seinem eigenen Blut zu besiegeln und als Märtyrer zu sterben, weil er einen von Gottes Märtyrern getötet hatte. Und nun war er auf dem Weg nach Damaskus mit all seiner Bildung. Er stand unter dem großen Lehrer Gamaliel und war in der gesamten jüdischen Religion unterrichtet worden. Und trotzdem war er schwach und hatte nicht die Fähigkeit, bestimmte Dinge zu tun. Und plötzlich war da ein Licht, ein Brüllen, vielleicht auch ein Donnern. Und er wurde getroffen und fiel zu Boden. Und er sah auf, da leuchtete ein Licht, das seine Augen blendete. Und was war das für eine seltsame Sache? Niemand sonst sah das Licht, nur Saul. Es war so verheißungsvoll, so real für ihn, bis es seine Augen blendete. Er konnte nicht sehen, völlig blind mit der Feuersäule, die ihm direkt ins Gesicht leuchtete. Und er hörte eine Stimme, die sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, Herr, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus und es ist schwer für dich, gegen diese Stacheln zu treten. Steh jetzt auf und geh nach Damaskus und dort wird einer zu dir gesandt werden. Und als er dann von dort aufstand, und da war einer, ein Prophet, unten in der Stadt, der sah in einer Vision, während er betete, und er kam. Ananias kam und ging zu Saul. Er legte ihm die Hände auf und er wurde durch die göttliche Heilung geheilt. Er stand dann auf, ließ sich taufen, um seine Sünden abzuwaschen und rief den Namen des Herrn an. Und dann hatte er ein Absolut. Er war danach nie wieder derselbe. Er zog geradewegs von Gemeinde zu Gemeinde, von Ort zu Ort und bemühte sich, das aufzubauen, was er zuvor niederzureißen versucht hatte. Wie sehr braucht die Nation, wie sehr braucht die christliche Welt heute Morgen diese Art von Absolut? Diejenigen, die mit Glaubensbekenntnissen und Traditionen versuchen, Gottes Wort, das gestern, heute und für immer dasselbe ist, durch menschliche Lehren zu disqualifizieren. Sie brauchen eine absolute Erfahrung, eine Versammlung auf dem Damaskusweg mit dem lebendigen Gott, der Kranke heilt, Tote auferweckt und Dämonen austreiben kann. Ein echtes Absolut. Paulus wusste, dass etwas passiert war. Niemand konnte es ihm weggeben. Nichts anderes spielte eine Rolle. Er war festgebunden und das war es. Egal, was kommen würde, er wusste, dass er verbunden war und sein Leben auf Christus ausgerichtet war. Oh, das Leben, das er gelebt hatte, war ein anderes Leben. Nun, denkt daran, dass er ein religiöser Mensch war. Und für einige von euch heute Morgen, und ich weiß, dass ihr wisst, dass dieses Tonband in jedem Land, unter dem Himmel, auf der ganzen Welt und bei einigen von euch, die hier anwesend sind, gespielt wird. Und einige von euch, die hier anwesend sind, werden die Tonbänder in den anderen Nationen abspielen, und zwar durch einen Dolmetscher, der sie in die Stämme Afrikas, die Hottentotten und überall sonst weitergibt. Und ihr religiösen Führer, die ihr gerade erst die Bibel kennengelernt habt, habt sie von einem historischen Standpunkt aus betrachtet und könnt vielleicht all diese Dinge erklären. Aber wenn ihr kein Absolut besitzt, habt ihr keine Erfahrung. Und wenn diese Erfahrung, die ihr behauptet zu haben, euch dazu bringt, zu leugnen, dass jedes Wort der Bibel für die Gemeinde heute genauso wahr ist wie damals, dann vertraut ihr auf einen Bachelor of Art oder was auch immer ihr habt. Wenn ihr euch auf die Gedanken eurer Organisation verlasst, die sagen, die Zeit der Wunder ist vorbei und wir haben keine göttliche Heilung und die Taufe mit dem Heiligen Geist, wie sie am Pfingsttag empfangen wurde, ist nicht für die Menschen von heute. Wenn das alles ist, was ihr habt, mein geliebter Bruder, meine geliebte Schwester, dann braucht ihr eine Erfahrung auf dem Damaskusweg. Ihr müsst diesem lebendigen Gott begegnen, bei dem ihr nicht nur einen mythischen Gedanken im Kopf habt, nicht nur ein Bruchstück oder irgendeine Art von Gefühl, sondern eine Lehre und Erfahrung von einem realen und authentischen. Derselbe Jesus, der in Galiläa gewandelt ist, lebt heute und lebt für immer da. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Ein Absolut, dass ihr nichts von dem annehmen müsst, was irgendjemand sagt. Ihr wisst es selber, nicht irgendein Gefühl. Und wenn die Empfindung, die ihr hattet, eine echte biblische Empfindung war und jemand versucht hat, sie euch wegzuerklären, indem er sagt, dass diese Dinge an einem anderen Tag geschehen sind, seid vorsichtig. Es ist wahr, seid vorsichtig, aber es gibt einen Weg, das herauszufinden. Prüft es mit dem Wort. Das ist der Bauplan. Wenn das Haus entgegen dem Bauplan gebaut wird, reißt der Bauunternehmer es ab und baut es neu auf. Aber es muss nach dem Bauplan gebaut werden. Was auch immer deine Erfahrung ist, wenn etwas in dir sagt, dass die Bibel nicht wahr ist, dass die Kraft Gottes, die Apostel, Propheten, Lehrer und Pastoren und die Gaben des Geistes nicht mehr dasselbe sind, was sie waren, als sie zu Pfingsten durch die Apostel strömten, dann stimmt etwas mit deinem Absolut nicht. Es muss sich auf ein konfessionelles Glaubensbekenntnis beziehen und nicht auf Gottes Bibel. Als er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Achtet darauf, was euer Absolut ist. Ihr könnt euch absolut sicher sein, dass ihr mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin in guter Gemeinschaft seid. Möglicherweise seid auch ihr absolut sicher, dass ihr mit dem Presbyterium des Bezirks in Gemeinschaft seid. Und vielleicht seid auch ihr absolut sicher, dass ihr in Gemeinschaft mit dem Bischof oder einem anderen großen Mann in eurer Gemeinde seid. Aber wenn ihr das nicht seid, euer Absolut ist nicht Jesus Christus. Denn auf diesen Felsen will ich mein Absolut setzen und die Tore der Hölle sollen ihn nicht überwältigen. Geistliche Offenbarung dessen, wer er ist und Wissen. In Ordnung. Oh, nun, wenn ihr wie Paulus werdet, dann habt ihr dasselbe Absolut, das er hatte. Das ist das Christus-zentrierte Leben, ein anderes Leben als das, was ihr früher geführt habt. Und es könnte ein sehr religiöses Leben sein, das ihr geführt habt. Ich habe schon Leute sagen hören, die sind ja sehr religiös. Das hat nicht das Geringste damit zu tun. Ich habe schon viele Religionen gesehen, die sehr fromm waren. Viel aufrichtiger als die Christen von heute. Eine Mutter kann ihr kleines, dickes, schwarzes Baby, das ungefähr so groß ist, in das Maul eines Krokodils werfen, nur um ihren Gott zu lieben. Ich frage mich, wie aufrichtig das Christentum ist, wenn ein Mann sich so quälen kann, dass er 1000 Haken in sein Fleisch schlägt, die mit Wasserkugeln behängt sind und ihn so festhalten. Und wenn er durch einen Feuerstreifen von hier bis zum Ende des Tabernakels hin und her läuft, der weißglühend ist und so angefacht wird, um seinen Gott zu opfern, einem Götzen mit Rubinaugen darin und so weiter. Ich wundere mich, wo das Christentum ist. Aha, aha, denke also nicht an Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist es nicht. Aufrichtigkeit ist in Ordnung, wenn sie auf die richtige Sache gelegt wird. Wie ein Arzt, der Medizin verabreicht, er könnte euch Arsen geben, aufrichtig. Und er könnte euch Schwefelsäure geben, aufrichtig. Euer Rezept könnte falsch ausgefüllt sein und du könntest es in aller Aufrichtigkeit nehmen. Aber das rettet dir nicht das Leben, versteht ihr? Nein, ihr müsst wissen, was ihr tut. Und alles, was gegen Gottes Wort verstößt, ist falsch. Egal, was es ist und wie lange es schon existiert. Petrus gab ihnen am Pfingsttag eine ewige Verordnung. Er sagte, tut Buße, ein jeder von euch, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn dieses Gebot gilt euch und euren Kindern und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Das ist richtig. Es ist eine ewige Verordnung. Nun könnte irgendein Quacksalber von Apotheker dieses Rezept in die Finger bekommen und euch umbringen. Ja, sicherlich. Wisst ihr, es steckt so viel Gift in einem Rezept, um den Keim zu vergiften, und der Arzt weiß genau, wie viel dein Körper verträgt. Wenn er euch zu viel vergiftet, würde euch das umbringen. Wenn ihr nicht genug davon bekommt, was würde es dann bewirken? Es würde euch nichts nützen, die Medizin zu nehmen. Er weiß, was euer Körper vertragen kann. Nun, das ist die Art und Weise, wie Gott uns etwas verschreibt. Egal, wie sehr jemand etwas anderes sagt, dass es so oder so gemacht werden muss, glaube nicht daran. Wenn ihr das Wort Gottes buchstabengetreu befolgt, dann ist es so. Das ist richtig. Haltet euch daran. Nun gibt es die sagen, ihr müsst besprengt werden. Sie haben diese und ihr müsst den Titel Vater, Sohn und Heiliger Geist benutzen. So etwas gibt es in der Bibel nicht. Nirgendwo in der Bibel wurde jemals jemand auf eine andere Weise als auf den Namen von Jesus Christus getauft. Das ist ein Dogma, das in der römischen Kirche hinzugefügt wurde und das durch die Traditionen weitergegeben wurde. Das werden wir heute Abend besprechen. Aber beachtet, dass inmitten von all dem die Verordnung bestehen bleibt. Deshalb haben wir so viele kranke Kinder, weil sie nicht auf das hören, was der Arzt sagt. Das Absolut, wenn ihr euch an das gebunden habt, das ist es. Das ist Gottes Wort. Es kann nicht scheitern. Ein Christus-zentriertes Leben, sehr religiös, aber es war nicht Christus-zentriert. So viele von uns haben das heute. Und wenn man dieses Christus-zentrierte Leben hat, tut man Dinge, die man sonst nicht tun würde. Es bringt euch dazu, anders zu handeln, als ihr es normalerweise tun würdet. Ich meine damit nicht, dass man sich dumm verhält. Ich meine, dass ihr euch im Geist verhaltet. Etwas, das echt ist. Etwas, das aufrichtig ist. Wenn ihr jemanden seht, der sich albern verhält, wisst ihr, dass er es nur vorspielt. Sie versuchen, nur das Echte zu imitieren, das es gibt. Wenn ihr einen gefälschten Dollar seht, denkt daran, dass es einen echten Dollar gibt, aus dem er gemacht wurde. Versteht ihr? Wenn ihr eine Fälschung seht, ist sie nur ein Schatten von etwas Echtem. Es ist etwas, das echt ist, von dem es eine Nachbildung gibt. Beachte, es bringt euch dazu, Dinge zu tun, die ihr normalerweise nicht tun würdet. Oh, das ist etwas. Ihr seid euch sicher, ihr seid euch dessen sehr sicher, wenn ihr dieses Absolut bekommt, ihr seid davon überzeugt, ihr nehmt nicht an, was jemand anderes erlebt hat. Das ist der Grund dafür, dass Christen wie kleine Kinder in der Bibel oder, entschuldige, kleine Kinder in der Schule geworden sind. Sie versuchen, das eine vom anderen zu kopieren. Und wenn der eine falsch ist, ist das ganze Ding falsch. Versteht ihr? Ihr habt den ganzen Haufen falsch verstanden. Oh mein, ahmt nicht nach, begegnet ihm selbst. Ein guter Freund von mir, der hier hinten steht, ist der Sohn eines Kumpels von mir, eines lebenslangen Freundes, des kleinen Jim Poole. Sein Vater und ich sind zusammen in der Schule aufgewachsen. Oh, was für ein feiner Kerl. Der kleine Jim und ich beten ständig dafür, dass der große Jim ein Christ wird, ein echter Gläubiger. Und der kleine Jim und ich haben gestern Abend darüber gesprochen, wo wir Gott im Wald gefunden haben und ihn in der Natur gesehen haben. Dort findest du ihn, denn er ist der Schöpfer und er ist in seiner Schöpfung. Und ich erinnere mich, wie Jim und ich immer auf die Jagd gingen. Wenn es dunkel wurde, nahmen wir unsere Fahrräder und fuhren die Straße hinunter. Wir hatten Todesangst, am Friedhof vorbeizufahren, wenn es dunkel wurde, und uns ein Eis zu holen. Außerdem spielte Jim gerne Billard. Wir waren damals noch Jungs, 10, 12, 14 Jahre alt. Jim saß gern herum und las Geschichten über die Jagd und das Fallenstellen. Und ich saß herum und träumte, versteht ihr, über... Und jetzt können mich einige der Jungs sehen. Und ich sah irgendwo eine kleine Hütte. Ich sagte immer, Junge, das wäre eine gute Hütte in den Bergen. Ich habe immer davon geträumt, dass ich eines Tages eine Hütte in den Bergen haben würde, mit einem großen Haufen Hunde und ein paar Gewehren. Und ich dachte immer, wenn ich mal eine 30-30er besitzen könnte. Ich dachte, wie um alles in der Welt sollte ich jemals ein kleines 30-30er Gewehr besitzen? Als ich neulich an meiner Wand stand und einige der besten Gewehre sah, die man bekommen kann, dachte ich, erstaunliche Gnade. Ich dachte, ich werde mir das Schießen beibringen und gut schießen. Und dann werde ich vielleicht irgendwann einen Ausflug in die Berge machen und einen guten Jäger finden, der mich mitnimmt. Einfach um eine Art, weil er sein Leben vielleicht vor einem angreifenden Bären schützen will. Er war sich da nicht so sicher. Ein reicher Mann würde mich mitnehmen, einfach um ihn zu begleiten, sozusagen als Personenschutz. Vielleicht würde ich eines Tages in Afrika jagen als Personenschütze, wenn ich nur trainieren könnte. Das Einzige, was ich tun kann, ist trainieren, um ein guter und sicherer Schütze zu werden. Oh, dachte ich, Gott, stell dir vor, du lässt mich jagen überall auf der Welt. Was für eine wunderbare Sache. Jim hat sich hingesetzt und das Buch gelesen. Ich sagte, Jim. Er sagte, ich lese gerne darüber. Ich sagte, Jim, das ist, was jemand anderes gemacht hat. Ich möchte es selbst tun. Ich möchte die Erfahrung haben. Als ich zu Christus kam, konnte ich die Erfahrung von jemand anderem nicht annehmen. Ich weiß noch, wie ich Zane Grace, der Texas-Reiter, gelesen habe. Ich habe 2 oder 3 Besen für Mama zerrissen und ich bin im Galopp durchs Haus geritten, als ich auf diesem Steckenpferdbesen saß. Ich las die Geschichte von dem Texas-Reiter, wie er die Gerechtigkeit in den Big Bend brachte. Dann las ich Edgar Rice Burroughs' erfundene Geschichte von Tarzan bei den Affen. Mutter hatte einen alten Fellteppich, einen Robbenfellteppich oder so etwas, den Frau Wayton ihr aus dem Feuer gegeben hatte. Sie lag in ihrem Zimmer und ich nahm die Decke heraus. Mama hat gewusst, dass der Wind sie nicht wegbläst. Ich nahm sie heraus, zerschnitt sie, machte mir ein Tarzan-Kostüm und kletterte auf den Baum. Ich habe die Hälfte meiner Zeit auf einem Baum gelebt, in diesem Tarzan-Kostüm. Weil ich gesehen hatte, was er getan hatte, wollte ich es auch tun. Aber eines Tages bekam ich durch Gottes Gnade das richtige Buch in die Hand, die Bibel. Mein Lied und meine Geschichte waren... Ich sehnte mich danach, wie Jesus zu sein, auf Erden. Ich will kein Bischof sein oder ein großer Mann in der Gemeinde, ein Papst oder ein Priester. Ich will wie Jesus sein. Ein Absolut, das macht einen anders. Es hat etwas, wenn man sein Wort liest und etwas in eurem Herzen sehnt sich danach, wie er zu sein. Ihr seid euch sicher. Es ist wie das Absolut für einen Christen. Das Absolut für einen Christen ist wie der... Es ist wie der Anker in einem Schiff. Jawohl, ihr benötigt ein Absolut. Und wenn Christus euer Absolut ist, ist das wie ein Anker. Das ist, wenn ihr, die See ist sehr rau und das Schiff droht zu sinken und ihr habt nur eine Hoffnung, nämlich den Anker werfen. Und dann, wenn das Schiff schaukelt, schaut, ob der Anker das Schiff halten kann. Es gibt ein Lied, ich habe den Namen des Autors vergessen, aber mein Anker hält. Wie der kleine Junge, der den Drachen steigen lässt, haben wir schon oft gedacht. Man konnte nichts sehen, aber er hatte die Schnur. Da kam ein Mann vorbei und fragte, was machst du da, Kleiner? Er sagte, ich lasse meinen Drachen steigen. Er fragte, was hast du da in deiner Hand? Er sagte, die Schnur. Sagte, wo ist der Drachen? Er sagte, ich sehe ihn nicht. Woher weißt du denn, dass du einen Drachen fliegst? Er sagte, ich kann es fühlen. Es ist ein Ziehen. Versteht ihr? Am Ende der Schnur befand sich ein Absolut. Für ihn war der Drachen das Absolut und so konnte er sagen, dass er einen Drachen steigen lässt. Er konnte ihn zwar nicht sehen, aber er hatte einen Gegenstand in der Hand, der ihn in der Hand hielt. So geht es einem Menschen, wenn er im Heiligen Geist wiedergeboren ist. Er hält sich an etwas fest, das da draußen einen Anker hat und die Stürme können ihn nicht erschüttern. Er weiß, dass er in Ordnung ist, er ist verankert, in Ordnung. Wenn wir nun in unserer kleinen Barkasse über den feierlichen Strom des Lebens treiben, wie der große Dichter sagte, das Leben ist kein leerer Wunschtraum und die Seele ist tot, wenn sie schlummert. Und die Dinge sind nicht, was sie scheinen. Das Leben ist echt und das Leben ist ernst und nicht das Grab ist sein Ziel, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. War nicht von der Seele die Rede? Oh, ich finde das so schön. Das hat Longfellow geschrieben. Der Psalm des Lebens, seht ihr? Während er über die feierliche See des Lebens segelt für einen verlorenen und schiffbrüchigen Bruder. Wenn er sieht, wird er wieder Mut fassen. Seht ihr? Jetzt sind wir eingeschifft, segeln über die feierliche See des Lebens und Christus, das Schiff in den Stürmen der Zeit. Wenn die Stürme heftig werden, bin ich froh, dass ich einen Anker habe, der hinter dem Vorhang hält. Irgendwo da drüben. Selbst der Tod kann uns nicht von ihm wegreißen. Ihr seid mit eurem Absolut verbunden. Christus ist unser Anker. Was ist er? Er ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wenn wir also wissen, dass unsere Handlungen genau mit dem Wort übereinstimmen, dann wissen wir auch, dass unsere Lehre perfekt mit dem Wort übereinstimmt. Wir fügen nichts hinzu und nehmen nichts weg, nur das Wort. Und wenn wir sehen, dass andere, die sich an dasselbe Wort halten, auch in unserem Leben leben, dann hält auch unser Anker. Das Leben Christi wird fast leibhaftig durch uns reproduziert, so wie es in Christus war. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ihr seht Gott in euch selbst und haltet genauso Rückgrat an das Wort, wie es Jesus tat. Ihr seht sein Leben. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Der glaubt, nicht der glaubt, der glaubt, sondern der glaubt, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Warum? Er ist an demselben Felsen verankert. Was war der Fels? Das Wort, immer. Dort seid ihr verankert. Es ist euer Nordstern, wenn ihr auf dem Meer verloren seid. Wisst ihr, wir haben viele Sterne, aber es gibt nur einen wahren Stern, der sich nicht bewegt. Das ist der Nordstern, da er im Mittelpunkt der Erde steht. Egal, ob du auf der Rückseite, auf der Oberseite oder wo auch immer du dich befindest, der Nordstern ist immer gleich. Es ist unser Nordstern. Nun, ihr seht, es gibt eine Menge Sterne, die sich von Ort zu Ort verschieben. Aber wenn ihr auf dem Meer seid, dann weiß jeder Seemann oder jeder Jäger, der durch die Wälder streift, dass der Nordstern euer Orientierungspunkt ist. Das ist alles. Dann ist das wie mit unserem Kompass. Euer Kompass zeigt nicht auf den Mars, den Jupiter oder sonst wohin, er zeigt auf den Nordstern. Und warum? Das ist euer Absolut. Oh mei, beachtet euer Absolut. Oh, ich werde etwas sagen. Ich spüre, dass es gleich losgeht. Beachtet, ich fühle mich in diesem Moment sehr religiös, denn das ist die Überlebensversicherung. Beachtet, euer Kompass kann nur auf den Nordstern zeigen. Das ist der einzige Ort, auf den er zeigen kann. Wenn der Kompass richtig liegt, wird er immer auf den Nordstern ausgerichtet sein. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Wenn ihr den Heiligen Geist habt, kann er nur auf das Wort zeigen. Er wird niemals auf eine Konfession hinweisen. Er wird niemals auf ein Glaubensbekenntnis hinweisen. Er wird niemals auf etwas anderes verweisen. Er wird direkt auf das Wort zeigen. Mir ist zum Schreien zumute. Beachtet, es ist etwas im Inneren eines Menschen, das pulsiert. Wenn ihr euren Stern dort draußen seht, Jesus Christus, das Wort. Und ihr seht, dass der Geist, der in euch ist, nicht zulässt, dass sich der Stern nach rechts oder links bewegt. Er ist der Einzige, der das kann. Er ist gekommen, um die Dinge Gottes zu nehmen und sie zu zeigen, sie zu offenbaren. Und Jesus sagte, er wird genau das tun, was ich sage. Er wird euch offenbaren, was kommen wird. Und zwar schon vor der Zeit, bevor es soweit ist. Seht ihr? Er wird die Dinge, die mein sind, nehmen und sie euch zeigen. Und dann wird er euch zeigen, was kommen wird. Johannes 15. Wir sehen, dass er die Dinge zeigt. Und er nimmt die Dinge, die Gottes sind, und er wird sie euch zeigen. Und er wird euch die Dinge offenbaren, die Jesus gesagt hat. Mit anderen Worten, er wird die Sache deutlich machen. Legt das heute Abend in eine Ecke, denn das werden wir eine Weile benutzen. Wenn ihr euch vergewissert, dass das lebensbejahend ist, dann wisst ihr es. Wenn ihr euer Nordstern, der das Wort ist für jeden Christen, was immer dem Wort Gottes widerspricht, schaut, lasst mich euch etwas sagen. Hört euch das genau an. Dies ist die vollständige göttliche Offenbarung Gottes, seines Willens und des Kommens Christi. Und alles liegt in diesem Buch, richtig und vollständig. Bruder Branham klopft auf seine Bibel, der Übersetzer. Und wenn euch irgendetwas davon ablenkt, werft den Kompass weg, denn es ist nur ein Glaubensbekenntnis. Es ist nur ein Organi, es ist nur ein Papier, das ihr in eurer Tasche steckt, in eurem Zimmer aufhängt und einrahmt. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Dann findet den Kompass, der euch auf das Wort ausrichtet. Amen. Beachtet, dass Paulus, als er diese Erfahrung machte, nach Ägypten und Arabien ging und dort 3 Jahre lang studierte. Herrlich, wow, er musste sich sicher sein. Und als er sah, dass der Heilige Geist ihn Wort für Wort leitete, konnte er das Buch der Hebräer schreiben und es den Juden zeigen, gewiss. Und warum? Er war zentriert. Der Kompass des Heiligen Geistes richtete ihn genau auf den Nordstern aus. Nun, wenn ihr etwas habt, das euch vom Nordstern ablenkt, lasst es besser sein. Der Sohn, er wird auf sein Wort zeigen und nur auf sein Wort, denn der Heilige Geist ist gekommen, um Gottes Verheißungen zu offenbaren oder zu bestätigen. Kein Glaubensbekenntnis kann das tun. Keine Organisation kann das tun. Keine Mächte oder irgendetwas kann das tun. Nur der Heilige Geist durch das Wort. Und er ist der Keim. Nun, ihr nehmt ein Weizenkorn, ein schönes Weizenkorn, aber es kann nichts ausrichten. Es ist tot, bis der erste Keim hinzukommt. Dann bringt es viele Weizenkörner hervor. Und Christus ist das Leben, das Absolut. Wenn der Weizen dieses Absolut nicht in sich hat, wird er nie aufgehen. Wenn der Weizen dieses Absolut nicht hat, mag er äußerlich noch so hübsch sein, aber er kann nicht leben, weil er nichts hat, wovon er leben kann. Aber wenn er dieses Absolut hat, kann er allen Kritikern ins Gesicht sehen und sagen, ich werde wieder auferstehen. Warum? Weil er das Absolut hat. Es ist in ihm. Er muss wieder auferstehen. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so bittet, was ihr wollt. Das ist das Absolut. Und wenn ihr Glaubensbekenntnisse und alles andere damit verknüpft, ihr könnt nicht Öl und Wasser mischen. Ihr könnt es nehmen und zerschlagen, wie ihr wollt. Es wird sich nie vermischen, denn es sind 2 verschiedene Chemikalien. Und man kann auch nicht Glaubensbekenntnisse, die der Bibel widerspricht, vermischen. Man kann keine Konfession und die freigeborene Religion oder die freigeborene Erlösung miteinander vermischen, denn es ist klar, dass Gott nur mit, ich werde es trotzdem sagen, Gott bricht niemals sein Programm. Er kann nicht brechen, weil er unendlich ist. Und mir ist klar, dass ich vielen Menschen zu nahe trete. Versteht ihr? Aber Gott kann sein Programm nicht brechen. Er kann nicht an einem Tag etwas tun und es dann wieder ändern und sagen, dass es an diesem Tage falsch ist. Gott verhandelt nicht mit Gruppen von Menschen. Gott handelt mit einem Individuum, denn Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen. Er ist von Natur aus anders gebaut. Gott muss den Menschen nehmen, ihn durcheinander bringen und ihn aus seinem eigenen Wesen herausreißen, bis er ihn in seine Natur bekommt. Versteht ihr? Und dann kümmert sich Gott um diese Person. Schaut euch die Propheten Noah und Mose im Laufe der Jahrhunderte an. Nie waren es zwei zur gleichen Zeit. Immer nur einer durch alle Zeitalter hindurch. Wenn ihr also sagt, in der Vielzahl der Ratschläge liegt Sicherheit, schaut und, wie ich hier vor nicht allzu langer Zeit gepredigt habe, von der Stiftshütte. Da war Ahab und da war Josaphat und sie zogen nach Ramoth-Gilead, um zurückzuschlagen. Im Grunde hatten sie recht, das Land gehörte ihnen und der Feind, die Syrer, dort oben füllten die Bäuche ihrer Kinder mit dem Weizen, der eigentlich den Israeliten gehören sollte. Gottgegebenes Eigentum. Also im Grunde genommen schien es gut zu sein. Komm mit mir und geh darauf und wir vertreiben sie aus dem Land. Das klang sehr gut. Im Grunde war es richtig, aber es sind die Bedingungen. Josaphat, der ein guter Mann war, sagte, aber sollten wir nicht den Herrn befragen? Ahab, der Abtrünnige, sagte natürlich, ja sicher, er war grenzwertig gläubig, wie ihr wisst. Er sagte, oh ja, daran hätte ich denken müssen. Ich habe 400 hebräische Propheten, 400 von ihnen ernähre ich und kümmere mich um sie. Sie sind die Besten, die es im Land gibt. Wir werden sie hochbringen. Und alle zusammen einmütig sagten, geht hinauf, der Herr ist mit euch. Im Grunde hatten sie recht, aber sie hatten das absolut noch nicht verinnerlicht. Als er dann fragte, ist da nicht noch einer? Sagte er, ja, es gibt noch einen, aber ich hasse ihn. Er sagte, er erzählt immer nur Böses über mich, siehst du, immer. Wie konnte er Gutes prophezeien, wenn das ganze Wort Elia, der vor ihm gewesen war, zu Ahab sagte, die Hunde werden dein Blut lecken. Wie könnte dieser geprüfte Prophet etwas sagen, das nicht dem Willen Gottes entspricht? Und die Hunde werden Isebel fressen und der Mist wird auf den Feldern liegen, sodass man nicht sagen kann, hier liegt Isebel. Wie kann jemand, der so verflucht ist, noch segnen? So ist es auch heute. Wie kann ein Mensch diese Dinge segnen, die die Menschen immer weiter von Gott wegbringen? Es gibt nur eines zu tun, wenn ihr alleine dasteht. Verflucht die Sache im Namen des Herrn und bleibt dabei, wenn ihr das absolut habt. Ihr sagt, Bruder Branham, du bringst die Leute dazu, dich zu hassen. Gott wird mich lieben, das ist mein Absolut. Ihr könnt euch nicht auf einen Arm aus Fleisch und Blut stützen. Ihr müsst euch auf das Wort stützen, auf das, was Gott gesagt hat. Woher wusste Micha, dass er im Recht war? Er wartete, er hatte eine Vision. Sie hatten auch eine Vision, aber die Vision war nicht mit dem Wort zu vereinen. Und heute ist es das Gleiche. Micha verglich seine Vision mit dem Wort und dann sah er, dass er und das Wort vereint waren. Wenn eure Vision nicht mit dem Wort übereinstimmt, dann lasst sie in Ruhe, denn es ist das falsche Absolut. Micha hatte eine absolute Übereinstimmung mit dem Wort, sodass er stehen und sagen konnte, was er sagte und es auch glauben konnte. Als sie ihm eine Ohrfeige gaben und fragten, wohin ist der Geist Gottes gegangen? Darauf sagte er, das werdet ihr herausfinden, wenn ihr in die innere Kammer geht. Richtig. Er sagte, wenn ich in Frieden zurückkehre, ihr sperrt diesen Mann ins innere Gefängnis und wenn ich in Frieden zurückkehre, sagte Ahab, werde ich mich um diesen Kerl kümmern. Oh, nun Micha, wie sieht es aus? Dein Haupt wird abgehackt werden, wenn er zurückkommt. Micha stand genauso starr da wie Stephanus. Amen. Genauso bereitwillig, wie mein Herr zum Kreuze ging. Genauso bereitwillig, wie Daniel in die Löwengrube ging. Oder Sadrach, Meschek und Abednego in den Feuerofen. Unbedingt. Er stand da und sagte, wenn du überhaupt zurückkehrst. Warum? Er war sich absolut sicher. Wenn du überhaupt zurückkehrst, hat Gott nie zu mir gesprochen. Dann schlag mir den Kopf ab. Er hatte einen absoluten Standpunkt. Er wusste, dass sein Kompass, der ihn zu dieser Vision geführt hatte, genau auf den Nordstern ausgerichtet war. Jawohl, sein Anker hielt. Ja, das Wort und nur das. Wenn ihr ein Absolut in eurem Leben habt, Es gab eine Zeit, in der die Umgangsformen ein Absolut hatten. Mir fällt der Name dieser Frau nicht mehr ein, aber die ganze Nation vertraute auf das, was diese Frau sagte. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich habe hier eine Notiz aufgeschrieben. Mir fällt der Name der Frau nicht mehr ein, wie er lautete. Aber hier, vor ein paar Jahren, mussten sie es sein, diese Frau, was sie sagte. Wenn sie sagte, nimm das Messer in die linke Hand, dann war das alles, das war das Absolut. Sie war die Antwort auf alles. Und wenn ihr die Gabel in die linke Hand nehmt, dann liegt ihr absolut falsch. Wie war ihr Name? Die Versammlung sagt Emily Post, der Übersetzer. Oh, das ist sie, genau, ja, genau, das war sie. Also ihr wart absolut, sie war die absolute Benimmregel. So muss es sein. So wie viele Dinge, die wir so finden. Aber wenn wir es herausfinden, ist es wieder weg. Es so, wie ihr es wollt. Jawohl, in Ordnung. Aber das war ein absolutes Gebot der Umgangsformen. So musste es sein. Es gab eine Zeit, da war Adolf Hitler das Absolut in Deutschland. Was auch immer er sagte, wenn er sagte springt, dann sprangen sie. Wenn er sagte tötet, dann töteten sie. Millionen von Juden, er ließ ihr Haupt schwanken. Seht ihr, was mit dieser Art von Absolutheit passiert? Es sah nach Macht aus, aber es war im Widerspruch zum Wort. Woher weißt du, dass es im Widerspruch zum Wort steht? Gott sprach, als Bileam versuchte, auf Israel herabzuschauen und es zu verfluchen, sagte er, ich sehe ihn wie einen Büffel. Wie rechtschaffend sind deine Zelte. Wer euch verflucht, wird verflucht werden. Wer euch segnet, wird gesegnet werden. Schaut, wie Hitler das hätte sehen können. Schaut, wie die deutschen Christen das hätten sehen können. Dieses Absolut. Das stand im absoluten Widerspruch zu diesem Wort. Ihr wisst ja, wie es heißt, der Mensch, Gott schuf den Menschen, aber der Mensch schuf die Sklaven. Der eine versucht, über den anderen zu herrschen. Wir haben einen Herrscher, das ist Gott. Aber Hitler war Deutschlands Absolut. Schaut es euch heute an. Nun, seht ihr, was passiert ist? Es war der falsche Absolutheitsanspruch. Warum? Er stand im Widerspruch zum Wort Gottes. Und jetzt seht ihr, wohin er das alles geführt hat. Schande. Und wenn euer Absolut in einer Organisation, einer Sensation oder etwas anderem als der Person Jesu Christi liegt, werdet ihr zum gleichen Teil der Schande kommen, nur noch schlimmer. Seht ihr? Wenn euer Absolut nicht Christus ist, er ist der einzige Mittelpunkt des menschlichen Lebens und Christus ist das Wort, nicht etwa eure Gemeinde, euer Wort. Das Wort, versteht ihr? Auf dieses Absolut will ich meine Gemeinde bauen, auf Christus, das Wort. Es gab eine Zeit, in der Mussolini das Absolut in Rom war. Ich weiß nicht, ob ich einen Artikel gelesen habe oder ob ich es in einem Buch gelesen habe oder ob es mir jemand erzählt hat, aber bei einem Interview mit Mussolini, er wollte Rom, Athletik, Sport bringen. Und dort stand eine große Skulptur von einem Athleten. Das ist in Ordnung. Griechenland hatte diese Idee schon vor vielen Jahren. Rom hat immer versucht, sie zu haben. Athleten sind in Ordnung. Aber vergesst nicht, dass das nicht den Platz von Christus einnehmen wird. Egal wie stark ihr seid, das hat nichts mit ihm zu tun. Er ist die Allmacht. Und ihr seht, worauf es versucht hat, Rom zu bauen. Er hat versucht, Rom auf den absoluten Gedanken aufzubauen, dass er das Absolut sei. Und sie sagten, dass eines Tages sein Fahrer eine Minute zu früh kam und er ihn erschoss. Er sagte, ich habe nicht gesagt, sei eine Minute vor 9 hier. Ich sagte, sei um 9 Uhr hier. Peng. Und er schoss ihn. Seht ihr? Seht ihr? Ich will nicht, dass du eine Minute vorher hier bist. Ich brauche dich hier um 9. Seht ihr? Seht ihr, wie sehr er versucht hat, sich selbst zu verherrlichen? Aber seht ihr, was passiert ist? Erinnert ihr euch, viele von euch hier, die alten Hasen, Roy Slaughter vielleicht, und noch weiter zurück, erinnert ihr euch daran, wie ich euch von der Prophezeiung erzählte? Eines Tages unten im Odd Fellows Gebäude, noch bevor wir hierher kamen, sagte ich, Mussolini wird ein schändliches Ende nehmen. Ich sagte, bei seiner ersten Invasion wird er nach Äthiopien gehen und Äthiopien wird vor seinen Augen fallen, aber er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. In Schande wird er begraben werden, da liegt er. Ich sagte, es gibt drei Ismen, die sich erhoben haben. Nazismus, Faschismus und Kommunismus. Ich sagte, diese Ismen werden sich drehen und zu einem einzigen werden und das wird der Kommunismus sein. Passt auf, der Kommunismus wird Rom verbrennen. Versteht ihr? Beobachtet es. Aha, es ist ein Werkzeug in Gottes Hand. Sie denken, sie wären gegen Gott, aber sie arbeiten die ganze Zeit in seinem Sinn, ohne es zu wissen. Er benutzt sie nur als Marionette, als ein Werkzeug in seiner Hand, so wie er es mit Nebukadnezar und vielen anderen tat. Beachtet das, seht. Nun, es gab eine Zeit, in der der Pharao der absolute Herrscher Ägyptens war. Aber seht euch an, wo er jetzt ist. Seht ihr, es ist alles gescheitert. Es ist eine falsche Art, deshalb scheitern sie immer. Es sind von Menschen gemachte Absolutheiten. Ihr könnt kein von Menschen gemachtes Absolut nehmen. Es ist mir egal, ob es ein Präsident, ein Diktator, ein König, eine Gemeinde, eine Organisation oder ein Glaubensbekenntnis ist. Alle diese Dinge werden untergehen, genau wie alle anderen Absolutheiten dieser Art im Laufe der Jahrhunderte. Wir können zurückblicken. Schaut zurück. Schaut euch die Menschen an, die den Kaisern vertrauten. Schaut euch die Menschen an, die den Diktatoren vertrauten. Schaut euch die Menschen an, die ihre Hoffnungen auf diese Art von Absolutheit setzten und schaut, wo sie heute sind. Drehen wir uns nun um und schauen uns die Menschen an, die ihre Hoffnung auf die Bibel, auf Gottes Wort setzten und es für das Absolut hielten. Schaut euch an, wo sie jetzt sind. Paulus gibt euch in Hebräer, dem 11. Kapitel, einen kleinen Überblick darüber, was sie getan haben. Wie sie sich Königreiche untertan machten, Gerechtigkeit wirkten und so weiter. Und sie zogen umher in Schaf- und Ziegenhäuten, derer die Welt nicht würdig ist. Leere Stelle auf dem Band der Übersetzer. Und warteten in der Herrlichkeit auf die große Auferstehung. Seht ihr? In Ordnung. Einige von ihnen erreichten diese Wunder nicht und gaben ihren Körper in Erwartung der Auferstehung hin. Es war ihnen egal, wie sie ihr Leben beendeten. Sie wollten weitergehen und sich opfern, um die Auferstehung zu erlangen, und das taten sie auch. Nun, Absolutheit. Wir reden hier über das Absolut. Wisst ihr, unser oberstes Gericht ist ein Absolut. Es ist das Absolut. Er ist das endgültige Ende aller Argumente in dieser Nation. Das ist richtig. Ihre Entscheidung ist absolut in unserem obersten Gericht. Stimmt. Ich weiß, dass es uns manchmal nicht gefällt, aber es ist trotzdem ein absolutes Urteil. Jawohl. Was wäre, wenn wir das nicht hätten? Was dann? Aber das ist ein Absolut. Das ist es auf jeden Fall. Und warum? Weil unsere Nation daran gebunden ist. Wenn der oberste Gerichtshof seine endgültige Entscheidung trifft, war es das. Dann gibt es nichts mehr. Wohin gehst du danach? Du wirst ihrer Entscheidung folgen, das ist alles. Das musst du auch. Sie sind das letzte Wort, sie sind das Amen. Du kannst es vor einem städtischen Gericht versuchen, du kannst es vor einem Amtsgericht versuchen und dann vor ein Bundesgericht gehen, vor alle möglichen Gerichte und vor Bundesgerichte. Aber wenn wir zum obersten Gericht kommen, war es das. Genau. Manchmal mögen wir es nicht zu sagen, nun, ich mag ihre Entscheidung nicht, aber ihr versucht euch einmal von ihr zu lösen, das ist das Absolut der Nation. Und was wäre, wenn wir es nicht hätten? Ja, wir benötigen ein Absolut. Jeder muss eins haben. Ihr habt eins. Aber ich versuche euch den Hintergrund zu erklären und euch zu zeigen, was das Absolut ist. Das oberste Gericht der Nation ist das absolute Gericht der Nation. Das ist das Letzte, was in einem Streitfall zählt. Sie regeln es. Was sie sagen, das ist es. Es gibt ein Absolut bei einem Ballspiel. Das ist der Schiedsrichter. Oh ja, manchmal gefällt uns ihre Entscheidung auch nicht, aber so ist es nun mal. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist das letzte Wort. Das ist richtig. Egal, was andere sagen, wenn er sagt, dass es ein Treffer ist, ist es ein Treffer. Das ist richtig so. Sicherlich, egal, was andere sagen, das hat nichts damit zu tun. Und denkt doch mal nach, wenn ihr, ich gehe nicht zu Ballspielen, aber ich habe mir das gerade notiert. Ein Schiedsrichter ist das absolut bei einem Ballspiel. Einer von ihnen sagt, das war ein Ball. Der andere sagt, du bist ein Lügner. Dieser sagt, das ist so, du solltest so sein. Der Schiedsrichter sagt, Treffer. Seht zu, dass die anderen ihren Platz einnehmen und sich niederlassen. Das ärgert einige von ihnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ihn aus tiefstem Herzen ausbuhen würden und so, aber es heißt trotzdem Treffer. Und warum? Weil er das letzte Wort hat. Der erste Baseman sagt, du weißt, dass der vorbeiging. Der andere sagt, du weißt, das ist ein Treffer. Aha, das war's schon. Dann halte die Klappe und geh zurück auf deinen Platz. Was wäre, wenn es beim Ballspiel keinen Schiedsrichter gäbe? Mei, könnt ihr euch vorstellen, was für ein Spiel das sein würde? Einer von ihnen sagt, es war ein Treffer, der andere sagt dies, ein anderer sagt das, ein anderer sagt, du bist ein Lügner. Es gäbe einen Aufruhr und einen Kampf. Um ein Ballspiel zu haben, braucht man ein Absolut. Und er geht da raus und egal, ob du ihn nicht magst oder was auch immer, er ist in jedem Fall das Absolut. Er ist das Absolut. Sein Wort ist endgültig. Egal, was du dazu sagst. So ist es nun mal. Wenn sie das nicht hätten, würde das ganze Spiel im Chaos versinken. Ist das richtig? Die Versammlung sagt, richtig, der Übersetzer. Was wäre die Nation, wenn es kein Bundesgericht gäbe? Was würde passieren, wenn es kein oberstes Gericht in dieser Nation gäbe? Wohin würden sie dann gehen? Die Nation würde im Chaos versinken. Wenn es bei einem Ballspiel keinen Schiedsrichter gäbe, dann würdet ihr den ersten Wurf nicht machen, bis jemand sich aufregt. Jemand stand da und ging vielleicht direkt auf die Schlagfläche und der andere würde sagen, oh nein, 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 so war das nicht. Und schon ging es los. Der erste Ball wurde geworfen und sie stritten sich darüber. Der eine sagte, das war ein Treffer. Der andere sagt, das war kein Treffer. Seht ihr, ihr braucht jemanden, an den das Spiel gebunden ist und das ist der Schiedsrichter. Wenn er sagt Treffer, dann ist es ein Treffer. Wenn er sagt Ball, dann heißt es Ball. Was auch immer er sagt, es gilt. Das ist alles. Und wenn ihr das nicht tun würdet, hättet ihr kein Spiel. Lasst mich euch ein anderes Absolut zeigen. Es ist das rote Licht. Ein rotes Licht. Wenn es Stopp sagt, bedeutet es Stopp. Wenn ihr es überfahrt, müsst ihr dafür bezahlen. Aber was wäre das für eine Stadt, wenn es hier keine Ampeln gäbe? Keine Bremslichter. Versteht ihr? Es bedarf einer absoluten Regelung. Es ist mir egal, was der Polizist oder irgendjemand anderes sagt, der dort steht, sie sind zweitrangig. Wenn jemand beweisen könnte, dass du bei grüner Ampel durchgefahren bist, ist es mir egal, was der Polizist gesagt hat, sie liegen falsch. Wenn die Ampel los sagt, heißt das los. Das ist das Absolut. Ihr könnt beweisen, dass die Ampel losgesagt hat. Der Polizist kann irgendwo gestanden haben, der Bürgermeister der Stadt kann irgendwo gestanden haben, das macht keinen Unterschied. Wenn ihr den Beweis habt, dass es los hieß, geht ihr. Und wenn euch jemand angreift, ist es dessen Schuld. Ihr könnt es beweisen, das ist richtig. Und wir können beweisen, worüber wir reden. Richtig. Nun, was wäre, wenn es kein rotes Licht gäbe? Wenn man an eine Kreuzung käme und schaut mal, was dann wäre. Einer sagt, hey, geh mir aus dem Weg, ich bin in Eile. Ich muss zur Arbeit. Ich bin schon zu spät dran, ich fahre jetzt durch. Der andere sagte, du denkst nur, dass du es bist, denn ich bin derjenige, der durchfährt, weil ich zuerst hier war. Und ich sehe, wie eine Frau aussteigt und sich die Haare richtet. Was wäre, wenn wir keine roten Ampeln hätten? Gäbe es da nicht einen Stau? Das ist, was mit den Gemeinden los ist. Seht ihr, das ist richtig. Das ist der Grund, warum wir so einen konfessionellen Stau haben. Ja, genau, das ist genau richtig. Niemand kommt voran, sie stehen nur da und zanken sich. Hier ist Gottes Licht. Wenn es sagt, geh, dann geh. Wenn es sagt, stopp, das ist genug, dann halte an. Das ist richtig. Das ist es, worauf wir uns stützen, auf das Wort, nicht auf das, was irgendwelche Männer gesagt haben oder was irgendeine andere Gruppe von Männern gesagt hat. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Lasst uns gehen. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wisst ihr, so gut Bildung auch ist, aber Jesus hat nie das verlangt. Das ist richtig. So gut Gemeinden und Gebäude auch sein mögen, er hat das nie gefordert. So gut Krankenhäuser auch sind, wir, die Gemeinden bauen Krankenhäuser. Das ist gut so. Wir wissen das zu schätzen, aber er hat das nie vorgeschrieben. Er sagte zu der Gemeinde, verkündigt das Evangelium. Und das Evangelium kam nicht nur durch das Wort, sondern durch die Kraft und die Verkündigung des Wortes. Paulus hat das gesagt. Dann geht und verkündigt das Evangelium. Oh mei, wenn es so wäre. Oh, wir leben heute in der Zeit, in der wir die besten Ärzte haben, die wir je hatten. Wir haben die besten Medikamente, mit denen man je praktiziert hat. Ihr wisst das. Und wir bewundern diese Männer, wir beten für sie. Ich tue das und ich hoffe, ihr tut es auch. Diese Männer, die mit ihrem Verständnis von Gefühl, sie haben zwei Sinne, mit denen sie arbeiten, sehen und fühlen und sie und hören. Sie arbeiten mit dem Klang eines Herzens oder mit dem Gefühl eines Tumors oder etwas anderem oder mit dem Anblick von etwas, das sie sehen können, eine Ausbreitung einer Krankheit oder etwas auf dem Gesicht, das das Gesicht oder den Körper irgendwo bedeckt. Sie arbeiten an diesen Dingen, versteht ihr? Denn das ist, sie versuchen Medikamente zu verabreichen, die die Krankheit abtöten und euch nicht umbringen und so weiter. Sie wollen nicht. Das ist ihre Sache, daran zu arbeiten. Und wir wissen, das zu schätzen. Das ist sehr gut. Aber wir haben die besten Ärzte, die beste Medizin, die besten Krankenhäuser und mehr Krankheiten, als wir je hatten. Und wir haben mehr Unglauben, als wir je hatten. Jawohl, ganz genau. Prediger haben sich organisiert und große Konfessionen gegründet, die alles aufnehmen und so weiter. Und einfach alles, um Gemeindeglieder zu gewinnen. Und sie sind in ein Seminar gegangen, wie ein Huhn im Brutkasten und lassen sie durch einen Fleischwolf laufen, der sie so herausbringt. Und manchmal wissen sie nicht mehr über Gott als eine Hottentotte über eine ägyptische Nacht. Bringt man sie auf diese Art und Weise heraus, dann ist das so. Seht ihr? Was wir in unseren Gemeinden brauchen, ist ein Mann, der ein Absolut hat. Was wir in einer methodistischen Gemeinde, einer Baptistengemeinde, einer Pfingstgemeinde oder einer presbyterianischen Gemeinde brauchen, ist ein Absolut. Ein Mann Gottes, der sich an das Wort und an Christus festhält und die Versammlung in den Zustand versetzt, dass jedes Mitglied im Zustand des Wortes wandelt und sieht, wie das Wort manifestiert wird und ihm nachfolgt. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in die ganze Welt. Sie sagten, das wurde doch schon längst abgeschafft. Jesus sagte, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. Wir haben noch nicht die ganze Welt erreicht und sind noch weit von jeder Kreatur entfernt. Wie weit? In alle Welt. An wen? Jeder Kreatur. Was wird geschehen? Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden. Wenn sie eine Schlange aufnehmen oder etwas Tödliches trinken würden, würde es ihnen nicht schaden. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Das ist der absolute Halt. Das Wort, der Nordstern, der Kompass, der genau bei diesem Wort bleibt. Das ist es, was wir brauchen. Aber wir zogen los und bauten Institutionen auf, organisierten die Leute, nahmen Mitglieder auf und stritten uns mit den Baptisten, weil sie nicht so glaubten wie wir, und mit den Methodisten, weil sie es nicht so sahen. Wir bauten ein größeres Seminar, eine größere Gemeinde, bessere Sitzbänke, eine größere Orgel und so weiter, eine besser gekleidete Gemeinde, und holten den Bürgermeister und alle anderen in die Gemeinde. Und was haben wir bekommen? Einen Haufen von Toten, die an eine absolute Konfession gebunden sind. Der Tod. Oh, weit gefehlt. Wenn ich auf der Stelle sterbe, ist mein Absolut Jesus Christus, denn das ist es, woran ich glaube, wenn alle weggehen. Jemand sagte, Dr. Davis sagte zu mir, Billy, wenn du so etwas predigst, wirst du es den Säulen der Gemeinde verkünden. Ich sagte, dann werde ich den Säulen Gottes Wort predigen, denn Gott ist fähig, aus diesen Säulen Abrahams Kinder zu machen. Das stimmt. Gottes Wort ist wahr. Er sagte, glaubst du, dass sie dir glauben werden? Ich sagte, das ist nicht meine Sache. Es ist meine Sache, dem Wort Gottes treu zu bleiben. Das ist richtig. Er sagte, glaubst du, dass du einer gebildeten Welt wie dieser mit einer Theologie der göttlichen Heilung begegnen kannst? Ich sagte, es geht nicht um meine göttliche Heilung, es ist seine Verheißung. Er war derjenige, der den Auftrag gegeben hat. Und ich erinnere mich, wie er im Juni 1933 in dem großen Licht dort unten auf dem Grund des Flusses stand und sagte, so wie Johannes der Täufer ausgesandt wurde, um dem ersten Kommen Christi zuvorzukommen, so sende ich dich mit einer Botschaft in die Welt, um dem zweiten Kommen Christi zuvorzukommen. Und sie ging um die Welt, als 15 Jahre lang auf fast jedem Berg Erweckungsfeuer errichtet worden waren. Göttliche Heilung über die Nation hinweg und die Kraft und Wiederherstellung. Und ich glaube, dass sie jetzt bereit ist, den Höhepunkt zu erreichen und einen Glauben hervorzubringen, der die Gemeinde in die Herrlichkeit entrücken wird. Und sie stellt die Botschaft vor. Wir befinden uns wirklich in der Endzeit. Wir haben darüber geredet, aber jetzt ist es soweit. Jawohl. Ja, hier ist eine, das ist richtig, das rote Licht, wie ich schon sagte. Es regelt die Angelegenheit. Das ist alles. Die rote Ampel sagt dir, wer geht. Egal, was die anderen sagen, die rote Ampel ist entscheidend. Ihr könnt wirklich einen Stau haben, wenn ihr euch nicht um die rote Ampel kümmert. Es muss ein Absolut geben. Ja, genau wie in der Gemeinde, da muss es ein Absolut geben. Für die Menschen in der Gemeinde muss es ein Absolut geben. Aber heute hat jede Gemeinde ihr eigenes Absolut. Seht ihr? Und versucht nicht zu sagen, wir Baptisten glauben dies, wir Methodisten glauben dies, wir Presbyterianer glauben dies, wir Pfingstler glauben dies. Das ist in Ordnung, aber warum nehmt ihr nicht den Rest davon? Was ist an dem Rest falsch? Wir Baptisten glauben an das Untertauchen. Das ist gut, aber was ist mit der Taufe des Heiligen Geistes? Was ist mit dem Reden in Zungen? Was ist mit den Gaben der Heilung? Was ist mit der Prophetie? Oh nein, das haben wir nicht, das war für ein anderes Zeitalter. Oh Junge, Pfingstler, ihr sagt, nun wir glauben an das Zungenreden als Beweis. Sicher, Zungenrede ist in Ordnung, aber das ist noch kein Beweis. Viele Menschen reden in Zungen, das ist wahr, aber das ist auch schon alles. Der Teufel kann jede Gabe imitieren, die es gibt, jede Gabe, die in der Bibel steht. Paulus sagte, obwohl ich mit Menschen und Engelszungen rede, obwohl ich meinen Körper als Opfer gebe, obwohl ich alle meine Güter verkaufe, um die Armen zu speisen, obwohl ich einen Glauben habe, der Berge versetzen kann, obwohl ich das Seminar besucht habe und alles Wissen erlernt habe, das es zu erlernen gibt, bin ich doch nichts. Es geht um die Person Christi, Christus. Empfangt ihn und ihr könnt ihn nicht empfangen, ohne sein Wort zu empfangen. Das Wort muss zuerst kommen, dann kommt das Leben in das Wort und manifestiert das Wort. Hat Jesus nicht gesagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht? Es war das Wort Gottes, das ich offenbarte. Gott war in Christus, versöhnte sich mit der Welt und drückte aus, was er war. Das war das Absolut. Das war das ewig Absolute dort. Nun fragt ihr, ist das der Ewige, Bruder Brennan? Das war er. Und was ist mit heute? Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich auch tue. Das ist dasselbe Absolut. In Ordnung. Jeder hat sein eigenes Absolut. Oh mein, das ist genau wie in den Tagen der Richter. Jeder tat, was in seinen Augen richtig war. In den Tagen der Richter hatte jeder sein eigenes Absolut. Er tat, was er wollte, und so ist es auch heute noch. Jeder tat, was er für richtig hielt. Wisst ihr, warum sie das in den Richtern getan haben? Das wird euch vielleicht ein bisschen schockieren. Aber der Grund, warum sie das in den Richtern taten, war, dass sie damals keinen Propheten hatten, zu dem das Wort des Herrn hätte kommen können. So konnte jeder tun, was er wollte, wenn er es für richtig hielt. Und genau das ist auch heute der Fall. Wir haben keinen Propheten in diesen Tagen der Konfessionen. Aber Gott hat uns einen verheißen. Seht ihr? Seht ihr? Und das hat er getan. In den letzten Tagen würde er sich erheben und Elia wieder auf die Bühne schicken. Und er würde die Herzen der Kinder zum Glauben der Väter zurückbringen. zurück zum ursprünglichen Pfingsten. Ihr wisst, dass er das gesagt hat. Nun, ich weiß, dass ihr euch auf Johannes beziehen werdet, drüben in Matthäus 11. Kapitel im 6. Vers, glaube ich, als sie sagten, was glaubt ihr, wer dieser Mann war, dieser Johannes? Er sagte, wenn ihr es empfangen könnt, so ist er es, von dem gesagt wurde, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht. Das ist Maleachi 3, nicht Maleachi 4. Aber denkt daran, wenn das Maleachi 4 war, dann hat das Wort versagt. Denn er sagte, aber gerade zu dieser Zeit wird die ganze Welt verbrannt werden und die Gerechten werden auf der Asche der Bösen wandeln. Nein, bringt es nicht durcheinander, Brüder. Lasst es genauso stehen, wie es da steht. Das ist richtig. Er hat es für den letzten Tag verheißen und es wird genau in der Mitte sein. Erinnert euch, dass bei den Richtern jeder tat, was er wollte. Es gab keinen Menschen, der das Wort lebendig machen konnte. Es gab keinen Propheten. Das Wort des Herrn kommt immer zum Propheten, das stimmt. Und er wird immer gehasst. Nur die kleine Gruppe, die ihn liebt, sieht es. Aber ich meine, das war schon immer so. Gott ändert seinen Grundsatz nicht. Das kann er nicht und Gott sein. Wenn Gott jemals etwas sagt oder tut, dann muss er es auch beim nächsten Mal tun. Wenn diese Krise eintritt und er beim zweiten Mal nicht so handelt, wie er es beim ersten Mal getan hat, hat er beim ersten Mal falsch gehandelt. Und wer will Gott beschuldigen, falsch gehandelt zu haben? Wer seid ihr, dass ihr Gott Sünde vorwerfen könnt? Das ist es, was Jesus gesagt hat. Wer von euch kann mich der Sünde bezichtigen? Was ist Sünde? Unglaube. Wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Wer von euch kann mir zeigen, dass ich nicht alles erfüllt habe, was der Messias tun sollte? Seht ihr? Niemand hat ein Wort gesagt. Er hatte es. Der Messias war ein Prophet und er hatte bewiesen, dass er das war. Sie hatten seit Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr gehabt, seit Maleachi. Und nun trat er auf die Szene. Er war ein Mystiker für das Volk und ein Stolperstein für ihre Gemeinde. Denn er sagte, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen kostbaren Stein, den man versucht, zum Stolperstein zu machen. Ja, aber wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist richtig, das war er und das entsprach genau der Heiligen Schrift. Aber diejenigen, die an ihn glaubten, hatten eine Absolutheit. Als die kleine Martha Lazarus aus dem Grab auferstehen sah, wusste sie, wer das war. Noch bevor er das tat, hatte sie das absolute Wissen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen sollte. Auch jetzt, wo mein Bruder tot ist, brauchst du nur ein Wort zu sagen. Gott wird es tun. Amen. Sie war sich absolut sicher. Das ist richtig. Als er das sagte und sie meinte es von Herzen, er fragte, wo habt ihr ihn begraben? Sie sagten, komm und sieh. Da stand er mit einer Vision, denn er sagte, ich tue nichts, bis der Vater es mir zuerst zeigt. Johannes 5, 19. Sie schickten ihn weg und gingen von Lazarus Haus weg. Sie forderten ihn auf, zu kommen und zu beten. Er wusste, dass Lazarus sterben würde und nach einiger Zeit sagte er, Lazarus, unser Freund schläft. Sie sagten, es geht ihm gut. Er sagte, er ist tot. Ich bin um euren Willen froh, dass ich nicht dabei war. Sie hatten ihn darum gebeten, für ihn zu beten. Dann kommt er zurück und sagt, aber ich werde ihn aufwecken. Oh mei. Nicht, ich gehe und schaue, was ich tun kann. Ich werde ihn aufwecken gehen. Warum? Der Vater hat mir schon gezeigt, was zu tun ist. Ging hinunter zum Grab. Dort stand ein Mensch. Da stand Gott in Menschengestalt, der zu dem Stein hätte sagen können, zersetz dich. Und er hätte sich aufgelöst. Aber er sagte zu den Frauen, den armen kleinen Frauen, den kleinen jungen Frauen, nehmt den Stein weg. Ihr habt auch etwas zu tun, seht ihr? Und sie wälzten den Stein weg und es wurde ihnen übel, er stank so sehr. Da stand er nun. Oh mei, ich kann sehen, auf welche Weise er diesen kleinen, zerbrechlichen Körper wieder aufrichtet. Denn die Bibel sagt, da ist keine Schönheit, die wir begehren sollten. Er war nicht besonders schön anzusehen. Seht ihr? Genau wie David. Er wurde zum König gewählt, als er nur ein kleines, rötliches Ding war. Seht ihr? all die großen Kerle sagten, würde er mit einer Krone auf dem Haupt nicht hübsch aussehen? Nimm diesen älteren Sohn, sagte Isai. Samuel sagte, Gott hat ihn abgelehnt. Er holte alle seine Söhne zu sich. Er sagte, habt ihr keinen anderen? Doch wir haben einen, aber er würde nicht wie ein König aussehen. Er ist ein kleiner, buckliger, rötlich aussehender Kerl. Los, holt ihn. Und kaum war er gekommen und vor den Propheten getreten, fiel der Geist auf ihn. Er lief mit dem Öl Gottes auf sein Haupt und sagte, das ist euer König. Das war's, jawohl. Jesus stand da mit gebeugten Schultern. Wahrscheinlich wurde er schon grau, als er noch keine 30 Jahre alt war. Die Bibel sagt, er könnte wie 40 ausgesehen haben. Die Juden sagten, du bist ein Mann, der nicht über 50 Jahre alt ist und du sagst, du hast Abraham gesehen. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich gewesen. Mei, oh mei, Johannes 6. Dann, so finden wir heraus, stand er hier am Grab. Er wusste, dass die Vision eintreffen musste. Er wusste, dass sie stattfinden musste. Nehmt den Stein weg. Er stank, er war in Grabtüchern gewickelt und seit 4 Tagen tot. Seine Nase war schon eingefallen, so lange war er schon tot. Da stand er und richtete seinen kleinen Körper auf. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Sagt mir, dass ein Mensch jemals so eine Aussage machen könnte. Wer auch immer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubt ihr das? Sie sagten, ja, Herr. Obwohl er sie scheinbar im Stich gelassen hatte, als sie rief, kam er nicht. Sie rief erneut und er kam nicht. Aber hier sagt sie, ich weiß, dass du der Christus bist, der in die Welt kommen soll. Er sagte, Lazarus, komm heraus. Und der Mann war schon 4 Tage tot. Warum? Was? Christus hat das absolut. Er hatte die Vision gesehen, es konnte nicht scheitern. Das ist richtig. Es konnte nicht scheitern. Er war sich absolut sicher. Und auch Martha war sich absolut sicher. Wenn sie ihn dazu bringen konnte, das anzuerkennen, was sie von ihm glaubte, würde sie bekommen, worum sie bat. Richtig, da war sie. Das Absolut, das mit dem Wort übereinstimmte. Das war es. Jeder Mensch tut heute, was ihm gut erscheint, weil es keinen Propheten gibt. Schaut in die Tage der Richter. Seht euch die Tage an, in denen, ich glaube, es war Elia oder Elisa, einer. Ja, das tote Baby. 2. Könige 4, der Übersetzer, die Schunamitin, sie machte, Elisa war Gottes Mann der Zeit, nicht nur ein guter, intelligenter Lehrer. Er war ein alter Mann, der herumlief. Würdest du, wenn er heute an deine Tür käme, würdest du ihn wahrscheinlich verjagen? Ein gesamtes Volk hasste ihn. Isebel und all die anderen hassten ihn. Denn sie setzte sich ins Weiße Haus und zwang alle Frauen, es gleich zu tun, und alle machten es ihr nach. Und Ahab wurde verdreht, sein Haupt wurde umgestimmt durch ihre Macht. Heute sind wir nicht weit davon entfernt. Es ist fast dasselbe. Und da seid ihr. Und sie waren alle beliebt. Und oh, sie waren alle verschneit. Aber diese kleine alte Schunamitin, nicht die Schunamitin, sondern das kleine, ja, ich glaube, sie war eine Schunamitin. Als sie kam und sah, dass diese Kraft in Elisa war, sagte sie, ich erkenne, dass er ein heiliger Mann ist. Und als das Baby tot dalag, sagte sie, sattelt das Maultier und haltet nicht an. Sie ging hinauf, sie wusste es. Und ich mag die Art, wie sie kam. Sie kam zu ihrem Absolut, ihrem Ankerpfahl. Elisa sagte, da kommt die Schunamitin. Sie ist traurig, aber ich weiß nicht, was los ist. Seht ihr, Gott zeigt seinen Dienern nicht alles, sondern nur das, was er ihnen sagen will. Also sagte er, ihr Herz ist betrübt, aber ich weiß es nicht. Er sagte, lauf und finde heraus, Gehasi, was los ist. Er sagte, ist mit dir alles in Ordnung? Ist mit deinem Mann alles in Ordnung? Ist mit deinem Sohn alles in Ordnung? Schaut sie euch an. Oh mein, das ist sie. Sie sagte, alles ist gut. Warum? Sie war zu ihrem Absolut gekommen. Alles ist gut und sie kniete nieder, fiel zuerst zu seinen Füßen. Und Gehasi hob sie auf. Das ist nicht richtig, vor seinem Herrn. Er hob sie hoch und sie begann es ihm zu sagen. Nun, Er hatte keine absolute Macht mehr. Er wusste, dass er durch die Vision die Macht hatte, ihr das Kind zu geben. Aber was tat er nun? Er nahm seinen Stab und ging hinunter in den Raum, schloss die Türen und brachte alle anderen raus. Er ging im Zimmer auf und ab. Er hatte ein Absolut, wenn er es nur erreichen könnte. Er ging im Zimmer hin und her, auf und ab. Oh mein. Sofort spürte er, wie etwas auf ihn zukam. Er legte sich auf das Baby, stellte sich wieder hin und ging weg. Das Baby bewegte sich irgendwie, wurde warm. Er hob es hoch, hin und her. Er bekam keinen guten Kontakt mit dem Absolut. Was war es, Herr? Was hast du gesagt? Als er sich umdrehte, sah er zweifellos eine Vision, den kleinen Jungen rennen, spielen, mit einem Seil hüpfen oder etwas Ähnlichem spielen. Er warf sich auf das Baby. Er steckte seine Nase auf seine Nasen, seine Lippen auf seine Lippen und die Kraft Gottes erweckte das Baby zum Leben. Was war das? Das Absolut der Frau war der Prophet. Das Absolut des Propheten war Gott. Und zusammen mit dem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich sehe die Macht Gottes, der Schöpfer kann alles tun. Das Baby ist wieder auferstanden. Gewiss, jeder tat, was er für richtig hielt, denn sie hatten keinen Propheten, zu dem das Wort des Herrn hätte kommen können. Das Wort und die Propheten fehlten in jener Zeit. Oh, ich sah, dass bei meiner Bekehrung an dem Tag, an dem wir lebten, ich bin so froh, dass Gott mich ergriffen hat, bevor die Gemeinde es tat. Ich wäre wahrscheinlich ein Ungläubiger geworden. Jawohl, ich, diese ganze Anhäufung, ein Durcheinander und alles. Gut, komm rüber und schließ dich uns an. Und wenn du nicht willst, kannst du deinen Vertrag aufheben und zu den anderen gehen. Oh, willst du deinen Vertrag nicht mit unserer Gemeinschaft abschließen? Ich glaube, es gibt nur einen Vertrag, nämlich wenn Christus euren Namen in das Buch des Lebens des Lammes schreibt. Das ist der einzige, auf dem er steht. Wenn ich all die Konfessionen sehe, wir kommen aus Irland, das früher katholisch war, und ich habe gesehen, dass es verdorben und verrottet ist. Ich ging zu einer bestimmten Gemeinde hier in der Stadt und sie sagten, oh, wir sind der Weg, die Wahrheit, das Licht, wir haben alles. Ich ging zu einer anderen Kirche in New Albany. Oh mein, die Jungs da oben wissen nicht, wovon sie reden. Die Katholiken sagten, ihr liegt alle falsch. Ich dachte, oh mein. Ich spielte mit einem kleinen lutheranischen Jungen und ich dachte, ein kleiner deutscher Lutheraner. Ich ging zu ihm und fragte, wo gehst du in die Gemeinde? Ich gehe in diese Gemeinde. Ich ging hin und fand heraus, dass sie sagten, sie seien der richtige Weg. Ich ging zu Bruder Dale in der Emmanuel Baptistengemeinde oder in der ersten Baptistengemeinde. Sie sagten, das ist der Weg. Ich ging zur irischen Gemeinde und sie sagte, dies ist der Weg. Oh mei, ich war so verwirrt, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich will richtig werden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und ich wusste nicht, wie ich Buße tun sollte. Ich schrieb einen Brief. Ich dachte, ich habe ihn in den Wäldern gesehen. Ich schrieb ihm einen Brief. Ich schrieb, lieber Herr, ich weiß, dass du hier vorbeikommst, denn ich gehe hier auf Eichhörnchenjagd. Ich weiß, dass du vorbeikommst. Ich weiß, dass du hier bist. Ich brauche dich. Ich möchte dir etwas sagen. Ich dachte, nun warte doch mal. Ich habe niemanden gesehen. Das habe ich nicht. Ich wollte mit dem sprechen. Ich wollte mit ihm sprechen. Ich wollte mit ihm reden. Ich dachte nun, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich ging in den Schuppen und kniete mich hin, mit Wasser getränkt, nass. Ein kleines altes Auto stand dort und war zerstört. Ich sagte, ich glaube, ich habe ein Bild gesehen. Ich glaube, sie halten ihre Hände so und ich stieg ab. Und ich sagte, nun, was soll ich sagen? Ich sagte, es gibt einen Weg, wie man das tun muss, doch ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es einen Weg gibt, alles anzugehen und ich weiß nicht. Ich sagte, ich lege meine Hände so hin. Ich sagte, lieber Herr, ich wünschte, du würdest kommen und mit mir sprechen, nur einen Moment. Ich möchte dir sagen, wie schlecht es mir geht. Ich hielt meine Hand so, ich hörte zu. Die Leute sagten, Gott hat zu mir gesprochen. Und ich wusste, dass er geredet hatte, denn ich hörte, als ich ein Kind war, und er sagte mir, ich solle nicht trinken und so weiter. Er hat mir nicht geantwortet. Ich sagte, vielleicht sollte ich meine Hände so halten. So sagte ich, lieber Herr, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, aber ich vertraue darauf, dass du, willst du mir helfen? Und jeder Prediger sagte mir, ich solle zu ihm kommen und aufstehen und sagen, dass ich Jesus Christus angenommen habe, dass ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Teufel glauben das Gleiche. Also dachte ich, ich muss etwas Besseres haben als das. Nein, ich war so eingestellt. Ich habe gelesen, dass Petrus und Johannes durch das Tor gingen, das die Schöne heißt. Da war ein Mann, der von Mutterleibe an verkrüppelt war. Er sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe. Oh, ich wusste, dass ich das nicht hatte. So versuchte ich herauszufinden, wie ich es machen sollte. Ich wusste nicht, wie man beten sollte. Ich machte meine Hände, dann legte ich mich so hin und natürlich kam der Satan und sagte, siehst du, du hast zu lange gewartet. Jetzt bist du schon 20 Jahre alt. Es gibt keinen Grund, es jetzt zu versuchen. Ja, dann war ich völlig fertig und fing an zu weinen. Und dann, als ich wirklich am Boden zerstört war, sagte ich, ich werde reden. Wenn du nicht mit mir redest, werde ich trotzdem mit dir reden. Also sagte ich, ich bin nicht gut, ich schäme mich für mich. Herr Gott, ich weiß, dass du mich irgendwo hörst. Du kannst mich hören. Und ich schäme mich für mich selbst. Ich schäme mich, dass ich dich vernachlässigt habe. In diesem Moment schaute ich auf und ein komisches Gefühl überkam mich. Da kam ein Licht, das sich durch den Raum bewegte und ein Kreuz machte, wie das da. Und eine Stimme, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte, sprach. Ich schaute sie an. Mir war kalt. Überall. Ich war wie betäubt vor Schreck. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich blieb stehen und schaute auf sie. Sie ging weg. Ich sagte, Herr, ich verstehe deine Sprache nicht. Ich sagte, wenn du meine nicht sprechen kannst und ich deine nicht verstehe und wenn du mir verzeihen kannst, ich weiß, dass ich unter dem Kreuz dort irgendwo aufgeschrieben werden soll, dass meine Sünden dort liegen sollen. Und wenn du mir vergibst, komm einfach zurück und sprich in deiner eigenen Sprache, dann verstehe ich auch, wenn du meine Sprache nicht sprechen kannst. Ich sagte, lass es einfach wieder zurückkommen. Da war sie wieder. Oh, meine Güte, da bekam ich ein absolut Amen. Jawohl, Herr, es fühlt sich an, als ob eine Last von 40 Tonnen von meinen Schultern genommen wurde. Ich ging durch den Boden, wo ich nicht einmal den Boden berühren konnte. Mutter sagte, Billy, du bist nervös. Ich sagte, nein, Mama, ich weiß nicht, was passiert ist. Da hinten gab es ein Eisenbahngleis. Ich rannte das Gleis hinunter und sprang in die Luft, so sehr ich konnte. Ich wusste nicht, wie ich meinen Gefühlen Luft machen sollte. Oh, wenn ich nur gewusst hätte, wie ich schreien sollte. Ich habe geschrien, aber auf meine eigene Art. Versteht ihr? Was war das? Ich hatte meine Seele in einen Hafen der Ruhe verankert. Damit war es erledigt. Das war mein Absolut. Dort hatte ich etwas gefunden, nicht irgendeinen Mythos, irgendeine Idee. Ich hatte mit dem Mann gesprochen. Ich hatte mit dem Mann gesprochen, der mir sagte, ich sollte niemals trinken, rauchen oder irgendetwas tun, was mich mit Frauen verunreinigt und so weiter. Dass ich, wenn ich älter werde, ein Werk zu tun haben würde. Ich hatte mich an ihn gewandt, nicht an die Gemeinde. Ich hatte mich an ihn gewandt. Ihn. Jawohl, Herr. Er war der eine. Wie ein Kerl hier unten bei den Kiwanis oder den sprach, nicht? Gleich nach dem Ersten Weltkrieg, Bruder Funk stand da und war ein Soldat. Er sagte, es klingt ein bisschen wie ein Witz. Hier ist nicht der richtige Ort für Witze, aber hier ist, was er sagte. Er war hier in New Albany und er sagte, der Hauptmann hat uns rausgeholt und gesagt, das ganze Land dort ist mit Japanern besetzt. Morgen, Jungs, gehen wir dahin. Wir müssen sie einnehmen. Er sagte, denkt daran, Jungs, viele von uns, die heute hier stehen, werden morgen nicht mehr da sein. Sie werden morgen nicht mehr hier sein. Wir gehen morgen bei Tagesanbruch dorthin. Er sagte, jetzt geht jeder zu seiner eigenen Religion. Der Mann sagte, und ich hatte keine Religion. Und sagte, ich stand da und all die anderen... sagte, da kam ein Kaplan und ging in diese Richtung, ein Protestant ging in diese Richtung und die Juden gingen in diese Richtung und die Katholiken gingen in diese Richtung mit ihrem Kaplan. Sagte, ich stand dort und sagte, der kommandierende Offizier sagte zu mir, Junge, du solltest besser zu deiner Religion gehen. Er sagte, ich habe keine. Er sagte, du solltest dir besser eine besorgen, denn du wirst sie gleich brauchen. Da bin ich mir sicher. Und er sagte, dass er vor ungefähr zu dieser Zeit einen Haufen vorbeiziehen sah, der katholisch war. Er ging hin und fragte den Priester, kannst du mir etwas Religion geben? Und er sagte, komm schon. Er sagte, er ging rein und machte einen Katholiken aus mir. Und in New Albany saßen John Howard und ein paar echte königliche Katholiken, als dieser Mann das erzählte. Und er sagte, am nächsten Tag im Kampf, er sprach darüber, wie es war. Er sagte, er sei ein großer Kerl, ihr wisst schon. Er sagte, sie gingen Hand in Hand und stachen mit Messern auf uns und schrien und schnitten und schlitzten uns auf. Er sagte, ihre Leinen haben sich verheddert. Sie kamen genau dahin, wo die Japaner sie geradewegs reinlaufen ließen. Einfach so. Und die großen alten Maschinengewehre feuerten von allen Seiten. Ein Feuergefecht im Nahkampf. Sagte, ich blieb sofort stehen, solange wie es ging. Und, sagte, das ganze Geschrei und Getöse, man konnte sich selbst nicht mehr hören. Er sagte, das ist Blut. Er sagte, ich habe nachgesehen und es war mein Blut. Er sagte, ich habe hier nachgesehen, da ist ein Loch in meiner Seite. Er sagte, das war mein Blut. Und sagte, ich, ihr wisst schon, bin ich und ein echter und katholischer Freund. Ich sage das jetzt nicht zum Spaß, aber ein echter royaler Katholik sagt, hast du ein Ave Maria gesagt? Er sagte, nein. Er sagte, das war mein Blut. Ich wollte keinen Schriftführer. Ich sagte, ich will mit dem Hauptmann sprechen. Ja, das war mein Blut. Ich glaube, so ist es ungefähr. Jawohl, das ist der Lauf der Dinge. Wir brauchen einen verbindlichen Halt, ein Absolut. Ich hatte keine Zeit für seinen Schriftführer. Er sagte, ich will mit ihm sprechen. Und das ist es, Bruder. Wenn ein Mensch zu Christus kommt, solltest du dich nicht auf das Wort eines Predigers, eines Verwalters oder irgendetwas anderem verlassen. Ihr Protestanten, nehmt nicht dieses, jenes oder das andere. Geht zu dem Absolut, bis ihr dort durch die neue Geburt verankert seid, wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist erfüllt und ihr seht, wie die Bibel in Demut und Liebe durch euer Leben manifestiert wird. Oh, dann ist das euer Absolut. Ja. Ich lese in der Bibel, dass er das Wort ist. Wenn auch die deutsche Gemeinde sagt, dass das so ist und die Methodisten, die Baptisten und die Katholiken, aber ich lese in dem Wort, wo er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, die Tore der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hört zu, zum Schluss. Nun sagt der Protestant, der Katholik sagt, er hat sie auf Petrus gebaut. Du bist Petrus und auf diesen Felsen, nein, das hat er nicht. Und wenn doch, dann ist sie sofort rückfällig geworden. Sie haben es auf einen Mann gebaut. Was hat er getan? Der Protestant sagt, er hat sie auf sich selbst gebaut. Nein, hat er nicht. Er hat es nicht auf sich selbst gebaut. Was hat er getan? Was? Was sagen die Menschen, wer ich bin, der Sohn des Menschen? Und manche sagen, du bist Elias und Mose. Er sagte, aber was sagst du? Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Achtet jetzt auf die Worte. Gesegnet bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart. Du hast es nicht von einem Priester gelernt. Du hast es auch nicht in einem Seminar gelernt. Aber mein Vater, der im Himmel ist, hat es dir offenbart. Und auf diesen Felsen, die geistliche Offenbarung des Wortes, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Ich dachte, Herr, das ist es. Ich lese hier im Buch der Offenbarung, dem 22. Kapitel, wo er sagt, wer immer, das ist die vollständige Sache, wer auch immer etwas hinzufügt, wer auch immer etwas wegnimmt, leugnet, dass es so ist, oder wer auch immer versucht, es ein bisschen besser zu machen, es für den Tag aufzupolieren, wer auch immer etwas hinzufügt oder wegnimmt, der wird aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Ich sagte, Herr, dann brauche ich nur noch daran zu glauben. Und in diesem, dem Kreuz dort drüben, kam der Christus. Es ist vollkommen, jedes Wort, das er jemals gesagt hat, Nimm das Buch in diese Hand, die Geschichte in diese Hand und bestätige einfach, dass er vollkommen ist. Und ich sagte, dann Herr, nimm mich auf. Und als er das tat, empfing ich Christus, den Heiligen Geist in meinem Herzen, mein Absolut. Ich bin es nicht gewesen. Ich war einmal krank, ich habe meine Frau verloren, ich habe mein Baby verloren. Oh, ich habe meinen Vater verloren, meinen Bruder und meine Schwägerin. Und Billy lag im Sterben und ich war schon fast am Ende. Ich ging die Straße hinauf und weinte, als ich zu ihrem Grab ging. Sie und das Baby auf ihrem Arm. Ich ging zu ihrem Grab. Ich ging hinauf. Herr Eisler kam hierher und spielte, ihr wisst schon, der Senator des Staates Indiana. Er kam die Straße hoch. Er hielt mich an. Er rannte hinaus und legte seine Arme um mich. Das war nach der Flut von 1937. Er sagte, wo willst du hin, Billy? Da hoch? Und ich sagte, ja. Er fragte, was willst du denn da oben machen? Ich sagte, ich höre auf eine alte Taube. Ich sagte, ich setze mich dort neben das Grab des Babys und ihres. Eine ältere Taube kommt dort hinunter und spricht zu mir. Oh, sagte er, Billy. Ich sagte, ja. Und ich höre das Flüstern der Blätter, wenn sie spielen. Sie spielen Musik für mich. Herr Eisler. Er fragte, was für eine Musik spielen Sie denn, sagte er. Es gibt ein Land jenseits des Flusses, das Sie für immer süß nennen. Und wir erreichen dieses Ufer nur durch Glaubensgrad. Einer nach dem anderen erreichen wir die Pforte, um dort mit den Unsterblichen zu wohnen, wenn sie eines Tages die goldenen Glocken für dich und mich läuten. Er sagte, Billy, ich möchte dich etwas fragen. Er sagte, was bedeutet Christus jetzt für dich? Was bedeutet Christus jetzt für dich? Ich sagte, er ist mein Leben, mein Ein und Alles. Er ist alles, was ich habe, Herr Eisler. Er ist mein Letztes, er ist alles, woran ich mich festhalten kann. Warum? Es hatte sich etwas ereignet an diesem Felsen. Er sagte, ich habe dich hier an der Ecke stehen und predigen sehen, bis du aussahst, als würdest du tot umfallen. Ich habe gesehen, wie du zu jeder Nachtzeit die Straßen auf- und abgelaufen bist und Krankenbesuche gemacht hast. Und nachdem er dir deine eigene Frau und dein eigenes Baby genommen hat, dienst du ihm immer noch? Ich sagte, wenn er mich auch tötet, so vertraue ich ihm doch. Warum? Mein Anker liegt innerhalb des Vorhangs. Ich hatte ein Absolut. Ich habe mich an sein Wort gebunden und sein Wort hat gehalten. Das ist mein Absolut. Ich habe herausgefunden, dass all diese anderen Dinge versagen können, aber Christus kann niemals versagen. Die katholische Kirche hat einen Papst als Absolut. Die Protestanten haben ihre Bischöfe, ihre Glaubensbekenntnisse und ihre Generalaufseher. Aber ich bin wie Paulus. Habt ihr euren Bleistift? Dann schreibt mal was auf. Paulus sagte in der Apostelgeschichte im 20. Kapitel und im 24. Vers, nichts von alledem bewegt mich. Oh, ihr könnt die Glaubensbekenntnisse haben. Ihr könnt haben, was ihr wollt. Aber diese Dinge bewegen mich nicht. Ich habe gefunden den Hafen der Ruhe. Ich bin nun erlöst und befreit. Und weiß nicht, wo ihr euch befindet, in diese oder jene Richtung. Ob ringsrum es stürmt, in des Heilandes Arm. Alles kann sich wenden. Da ruhe ich in Ewigkeit. Jawohl. Nichts von alledem bewegt mich, denn ich bin an einen Anker gebunden. Oh, seit ich ihm begegnet bin, sagte Paulus, auf jener Straße bin ich an einen Anker gebunden. Er hat mich verwandelt, er hat mich wieder aufgerichtet. Erinnert euch, dass Paulus auch einer Organisation angehörte, der größten im Land, aber er wurde an das Absolut gebunden. Hört zu, ich will euch etwas sagen. Er hatte eine Absicht, mich zu retten. Er hatte eine Absicht, euch zu retten. Und ich bin entschlossen, es nach seinem Willen zu tun, ohne etwas hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen. Offenbarung 22, 19, wenn ihr das aufschreiben wollt. In Ordnung. Wer auch immer etwas wegnimmt, ich bin entschlossen, aus der Gemeinde auszutreten. Und ihr wisst das. Deshalb bin ich entschlossen, solange ich lebe, bei diesem Evangelium zu bleiben, mit Gottes Hilfe. Ha! Erinnert euch, hier ist Gnade. Es gab Millionen, die in Sünde starben, als Gott mich errettete. Wer war ich, dass er mich rettete? Er hatte ein Ziel, mich zu retten, und ich bin entschlossen, dieses Ziel zu erreichen. Das ist mir egal. Vielleicht ist es bald schon mein Ende, vielleicht auch nicht. Aber egal, was es ist, ich bin immer noch verankert. Ich habe es nie geändert. Herr Eisler fragte mich an dem Tag, als ich die Straße hinaufging, Billy, hast du bei all dem Ärger deinen Glauben behalten? Ich sagte, nein, Sir, er hat mich festgehalten. Jawohl, jawohl, mein Anker hat gehalten, das ist richtig. Ich habe ihn nie gehalten, er hat mich gehalten. Ich kann ihn nicht halten, es gibt keine Möglichkeit, es zu tun, aber er hält mich. Jawohl, mein Herr, er hatte eine Absicht, mich zu retten. Es gab Millionen von Sündern, als ich zu ihm kam, aber er kam, um mich zu retten. Er hatte eine Absicht, das zu tun. Christus' Tod war ein unbedingtes Muss für die Angst vor diesem. Durch Christi Tod wurde die Frage geklärt, als die Biene des Todes ihn stach und den Stachel verankerte. Wisst ihr, eine Biene, ein Insekt, das einen Stachel hat, wenn sie diesen Stachel tief genug verankert, zieht sie ihn beim Herausziehen aus ihrem Körper heraus. Der Tod hatte schon immer einen Stachel. Der Tod hatte schon immer einen Stachel, und eines Tages, als wir den Kalvarienberg hinaufgingen und das Blut auf den Felsen plätscherte, als es auf dem Kalvarienberg auf dem Weg nach Golgatha auf die Erde traf. Auf der Rückseite des Kreuzes waren die blutigen Fußabdrücke des kleinen, zerbrechlichen Körpers zu sehen, der dort entlang marschierte. Sie peitschten und schlugen ihn, als er den Hügel hinaufging, aber er hatte ein Absolut. Er wusste, wo er stand, denn das Wort Gottes sagte durch David, ich werde meinen Heiligen nicht verderben lassen und seine Seele nicht in der Hölle lassen. Er wusste, dass die Verwesung in 72 Stunden einsetzen würde. Er sagte, zerstöre diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er hatte einen Absolutheitsanspruch. Da geht er hinauf auf den Hügel, wird verspottet und von betrunkenen Soldaten bespuckt, die ihm einen Lappen um das Gesicht legen und ihn auf das Haupt schlagen und sagen, du bist ein Prophet, sage uns, wer dich geschlagen hat. Da stand er nun in Scham und Schande und ging den Hügel hinauf. Seine Kleider wurden ihm entrissen. Er hat die Schande verachtet und hing nackt am Kreuz vor dem Volk. Er starb in römischer Schande unter der Regierung mit der Todesstrafe. Ein Mann, der nichts getan hatte. In einer kleinen Geschichte wird erzählt, dass Maria Magdalena hinauslief und sagte, was hat er getan? Er hat eure Kranken geheilt, Tote auferweckt und alle, die gefangen waren, befreit. Was hat er getan? Und ein Priester schlug ihr auf den Mund, bis das Blut herausfloss und sagte, willst du auf sie hören oder auf deinen Hohepriester? Oh, diese konfessionelle Welt, sie ist ein Fluch für alles. Das ist es. Da ja, sie nahmen ihn auf. Aber als er den Berg hinaufging, zerrten sie an ihm. Der Teufel hatte schon immer daran gezweifelt, dass er das ist, was er war. Sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Du behauptest, dass du Wunder tun kannst. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl, dass diese Steine in Brot verwandelt werden. Dieser alte Teufel lebt auch heute noch. Das ist richtig. Wenn du ein göttlicher Heiler bist, hier ist der alte John so und so, der hier an der Ecke sitzt. Ich weiß, dass er verkrüppelt ist. Heile ihn. Wisst ihr nicht, dass es derselbe alte Teufel ist? Jesus sagte, ich tue nur. Schaut, er ging an den Teich von Bethesda, wo Tausende von Lahmen, Blinden und Verdorrten lagen und ging zu einem Mann, der gehen konnte. Er konnte sich fortbewegen. Vielleicht hatte er ein Problem mit der Prostata. Was auch immer es war verzögert. Er hatte es 38 Jahre lang. Er sagte, wenn ich an den Teich komme, geht jemand vor mir. Er konnte gehen. Er ließ sie alle liegen, ging zu dem einen und heilte ihn. Warum? Er sagte, er wüsste, dass er in dieser Verfassung gewesen sei. Als sie ihn fanden, befragten sie ihn. In Johannes 5 sagte er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Das ist sein Absolut. Das ist immer noch das Absolut. Als ich an jenem Tag in Finnland stand und der kleine Junge dort lag und ich herumging, lag er tot da. Schon seit einer halben Stunde tot. Ihr lest es im Buch. Als ich weggehen wollte, legte jemand seine Hände auf ihn. Ich drehte mich um und dachte, was war das? Ich sah wieder hin. Ich dachte, warte mal. Ich sah hier hinten auf dem Deckblatt der Bibel nach. Und es wird geschehen. Ein kleiner Junge, etwa 9 Jahre alt, er wird von einem Auto überfahren werden. Es wird ein langer, felsdurchsetzter Streifen von Immergrün sein. Das Auto wird quer auf der Straße liegen, ein Wrack. Er wird kleine, hochgeschlossene Strümpfe anhaben und eine Kurzhaarfrisur tragen. Seine kleinen Augen werden nach hinten gerichtet sein. Die Knochen in seinem Körper werden gebrochen sein. Ich schaute hin, ich dachte, oh Gott. Ich sagte, steht still, alle miteinander. Der Bürgermeister der Stadt war da. Ich sagte, wenn der Junge nicht in 2 Minuten wieder auf den Beinen ist, bin ich ein falscher Prophet. Dann verjagt mich aus Finnland, gewiss. Aber wenn er es ist, schuldet ihr Christus euer Leben. Das ist richtig. Sie standen still. Ich sagte, himmlischer Vater, auf der anderen Seite des Meeres hast du vor 2 Jahren gesagt, dass dieser kleine Junge hier liegen würde. Bruder Moore und Bruder Lindsay sahen sich das an und überall schrieben sie es in die Bibel. In tausenden von Bibeln im ganzen Land stand es drin. Was war es? Ein Absolut. Der Vater hatte gezeigt, was geschehen würde. Da gab es überhaupt keine Angst mehr. Unbedingt. Sicher, er wird auferstehen. Dort in Finnland, wo jede Nacht tausende von Menschen kommen und ich sogar einige herausnehmen muss, damit ich zu ihnen sprechen kann, sie herauszunehmen und jemand anderes hinsetzen muss. Da stand er mit all dem. Die Leute liebten mich und sie hatten Heilungen gesehen, aber hier lag ein Junge, der tot war. Was war das Absolut? Die Vision. Ich tue, was der Vater sagt, tue. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Das ist unser Absolut. Ich sagte, Tod, du kannst ihn nicht länger festhalten. Gott hat gesprochen. Komm zurück, gib ihn auf. Und der kleine Junge richtete sich auf, schaute sich so um. Die Leute fielen in Ohnmacht. Alle. Da steht es, genau hier geschrieben und unterschrieben vom Bürgermeister der Stadt, von einem Notar der Republik. Das ist richtig. Was ist das? Ein Absolut. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Wenn das nicht derselbe Gott ist, der die Frau aus Nein und den Träger mit ihrem Sohn aufgehalten hat. Wenn damals jemand starb, legte man ihn sofort ins Grab. Sie haben sie nicht liegen lassen, sie legten sie ins Grab. Es ist derselbe Jesus Christus, gestern, heute und für immer. Jawohl. Schaut mal da unten in Mexiko, dieses kleine Baby. Einige von euch liegen hier und setzen sich hier hin. Und dieses Baby, der Arzt, hat eine Erklärung unterschrieben, die in den christlichen Geschäftsleuten steht. Das Baby starb an diesem Morgen um 9 Uhr und das war um 10 Uhr abends. Die kleine Frau wollte nicht getröstet werden. Billy stand da, mein Sohn, und versuchte, sie wieder aufzurichten. Und er hatte... Ich schätze, sie hatten 200 Platzanweiser da stehen und sie kletterte über sie hinweg. In der Nacht zuvor hatte der blinde Mann sein Augenlicht erhalten und sie wusste es. Sie war katholisch. Als ich schließlich sagte, geh, Bruder Moore, und bete für sie. Denn dieses Baby, es regnete in Strömen. Sie standen schon seit dem frühen Morgen in der großen Stierkampfarena. Und ich sagte, lasst mich an den Seilen runter, um da reinzukommen, nur für 3 Nächte. Ich stand da und sagte, wie ich schon sagte, predigend. Da sah ich ein kleines Baby vor mir, ein kleines mexikanisches Baby ohne Zähne, das mich anlachte, direkt vor mir. Ich sagte, warte einen Moment, Bruder Moore, bring sie her. Oh, unbedingt. Die Platzanweise gingen zurück, da kamen sie. Sie fiel hin und sagte, Padre, Padre. Ich sagte, steh auf. Und Bruder Espinosa sagte, steh auf. Und er sagte es ihr auf Spanisch. Da stand sie auf. Ich sagte, himmlischer Vater, ich stehe hier in diesem Regen. Die hübsche kleine Frau von ungefähr 23 Jahren alt, ihr Haar hing herunter, ihr kleines Gesicht schaute nach oben. Der Blick in ihren Augen war erwartungsvoll. Sie hatte gesehen, wie der Mann, der seit 40 Jahren völlig blind war, auf der Plattform seine Augen öffnete. Sie wusste, wenn Gott blinde Augen öffnen kann, kann er auch ihr Baby heilen. Da lag sie nun, ein kleines, steifes Ding unter einer solchen Decke und sie war klatschnass. Sie hatte den ganzen Morgen dort gestanden und auch den Nachmittag. Es war ungefähr 11 oder 10 Uhr in der Nacht, als sie das Baby in der Hand hielt. Ihr habt den Artikel in der Zeitschrift Christliche Geschäftsleute gesehen. Dort hielt ich das Baby so. Ich sagte, himmlischer Vater, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin nur dein Diener. Aber ich habe das Baby dort drüben stehen sehen. Es war lebendig. Ich lege meine Hände auf das Baby im Namen des Herrn Jesus. Es sagte, wah, und begann zu weinen. Die Mutter packte das Baby und fing an zu schreien. Die Leute fingen an zu schreien und die Frauen wurden ohnmächtig und so weiter. Ich sagte, sag bloß nichts dazu. Schick einen Läufer mit dem Baby und der Mutter zu dem Arzt und lasst ihn eine Erklärung unterschreiben, die besagt, das Baby ist gestorben. Es starb an einer Lungenentzündung und zwar am Morgen davor oder an diesem Morgen um 9 Uhr. Und wir haben die unterschriebene Erklärung des Arztes. Das Baby wurde an diesem Morgen in der Arztpraxis für tot erklärt und die Mutter hat es den ganzen Tag herumgetragen. Was war das? Ein Absolut. Was war es? Sie glaubte, wenn Gott blinde Augen öffnen kann, dann kann er auch Tote auferwecken, denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Ich war mir nicht sicher. Ich wusste es nicht, bis ich es sah. Und als ich das Baby sah, war es ein Absolut, unbedingt richtig. Das war es. Der Tod musste sein Opfer hergeben. Hier ging der Sohn Gottes, die Bienen des Todes begangen, um ihn herum zu schwirren. Ah, wie konnte er ein Prophet sein? Wie konnte er dastehen und sich ins Gesicht spucken lassen? Wie konnte er dastehen, während sie sich über ihn lustig machten, ohne etwas dagegen zu tun? Das ist nicht Immanuel, das ist nur ein gewöhnlicher Mann. Seht euch das Gesabber der besoffenen Soldaten an. Seht euch sein blutendes Gesicht an. Der Teufel sagte, ich werde ihn erwischen. Ich werde ihn erwischen. Da kam er, wie eine Biene, der Stachel des Todes, und schwirrte um ihn herum. Aber Bruder, als die Biene ihren Stachel in diesen Immanuel verankert hatte und herauskam, verlor sie ihren Stachel, sogar den Tod selbst. Kein Wunder, dass Paulus ihm später ins Gesicht schauen und sagen konnte, O Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg schenkt. Der Tod Christi war das Absolut für jeden Menschen, der ihn fürchtet. Mein Herz sagt Amen zu jedem Wort in seinem Buch. Ich schließe jetzt ganz gewiss. Ich muss das nur noch abschließen, versteht ihr? Deshalb weiß ich, dass der Heilige Geist mein Kompass ist, der mich leitet. Er ist derjenige, der mich wissen lässt, dass dieses Wort wahr ist. Er ist mein Absolut. Er ist mein Sonnenschein. Er ist mein Leben. Er ist mein Anker. Wenn ich in Schwierigkeiten stecke, ist er mein Nordstern. Wenn ich mich verirrt habe, ist der Heilige Geist mein Kompass, der mich an den richtigen Ort zurückführt. Denominationen sind wie die anderen Sterne, sie verändern sich mit der Welt. Andere Sterne bewegen sich, wenn sich die Welt bewegt, aber nicht der Nordstern. Die Welt kann sich bewegen, wohin sie will, aber er bleibt stehen. O Bruder, der Nordstern ist verankert. Die anderen bewegen sich. Ihr könnt sie hier und dort und überall sonst sehen. So ist es auch mit den konfessionellen Gemeinden. Aber Christus ist das Absolut. Er ist der eine, auf den ihr vertrauen könnt. Wenn euch die Konfession in die Enge treibt, schaut einfach nach dem Nordstern. Der Heilige Geist ist euer Kompass. Er bleibt seinem Wort immer treu. Als sie mir sagten, dass diese Dinge in einer modernen Welt wie dieser nicht passieren können, wusste ich es. Wenn es keinen Gott gibt, dann lebt, esst und trinkt und seid fröhlich. Es gibt aber einen Gott, lasst uns ihm dienen. Und ich habe den Tag erlebt, an dem er alles getan hat bis hin zur Auferweckung der Toten, als er hier auf der Erde war. Und wir wissen, dass die dokumentierte Darlegung die Wahrheit ist. Jawohl, mein Herr, er ist mein Absolut. Nun macht ihn zu eurem Absolut. Nehmt die, wenn ich in Not bin, ist er immer das Absolut. Jetzt passt auf, durch die Gnade Gottes. Ich schließe jetzt besser. Es ist schon spät. Ich dachte, es wäre 11 Uhr, aber es ist 12.30 Uhr. Freunde, den ganzen Tag, die ganze Nacht, das ganze Jahr, die ganze Ewigkeit könnten nie über sie sprechen. Versucht nicht, es zu begreifen. Das könnt ihr nicht. Es gibt keine Möglichkeit, es herauszufinden. Ihr sagt, Bruder Branham, wenn du, ich weiß nicht, ich glaube einfach, ich versuche nicht mehr etwas dafür zu tun, ich glaube es einfach, das ist alles. Versteht ihr? Nicht der, der rennt oder der, der will, sondern Gott erbarmt sich, seht ihr? Nicht durch Werke, sondern durch Gnade, seht ihr? Ich glaube es einfach. Gott ist es, der sich um den Rest kümmert. Glaubt es einfach. Handelt danach. Dieses berühmte Lied habe ich hier oder irgendwo spielen oder singen hören. O Liebe Gottes, wie reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn ein Mensch mit Mathematik zu brechen versucht oder versucht durch seine Bildung aufzuzeigen, wird er einen zum Wahnsinn treiben. Ihr könnt es nicht tun. Versucht nicht, es zu tun. Versucht nicht, es herauszufinden. Gott ist nicht mehr zu begreifen. Ihr könnt Gott nicht verstehen. Ihr glaubt einfach Gott. Das ist das. Das ist das Geheimnis. Finde es nicht heraus. Glaube es einfach. Ich kann euch nicht sagen, was es bedeutet. Ich kann euch nicht sagen, wie ihr es tun sollt. Ich weiß nur, dass ich es einfach glaube. Das ist alles. Wie, wenn man einem kleinen Kind etwas verspricht, dann glaubt es das auch. Man sollte sein Wort halten. Ihr seid ein Kind Gottes. Er hält sein Wort. Glaubt es einfach. Lasst euch nicht erschüttern. Bleibt standhaft. Gott hat es schon einmal getan. Er wird es wieder tun. Wenn er es nicht tut, wird er dir sagen, warum er es nicht tun kann. Und das ist gut so. Nun bleibt einfach mit ihm in Einklang. Wisst ihr, dieser eine Vers dort, ich glaube, unser lieber Bruder, der gestern Abend getauft wurde, singt dieses Lied, O die Liebe Gottes. Man hat mir erzählt, dass dieser Vers, dieser Teil davon, an der Wand einer Irrenanstalt gefunden wurde. Dort hieß es, wenn wir das Meer mit Tinte füllten und wäre der Himmel Pergament, wenn jeder Halm wäre eine Feder, sodass man damit schreiben könnte. Die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt, die könnten Bücher alles fassen, wer noch so groß ihr wärt. Stellt euch das vor, etwa 3/4 der Erde besteht aus Wasser. Und schaut euch den Wasserstoff und Sauerstoff in der Luft an, die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Seht ihr, wenn jede Feuchtigkeit Tinte wäre und denkt an die Milliarden und Abermilliarden von Strohhalmen, die dann Federkiele wären, und denkt an die Milliarden von Menschen, die auf der Erde leben und jeder von ihnen wäre ein Schreiber von Beruf, wenn sie ihre Stifte in den Ozean tauchten und versuchten, die Liebe Gottes zu ergründen, würde der Ozean austrocknen oder könnte die Schriftrolle das Ganze enthalten, obwohl sie sich von Ewigkeit zu Ewigkeit erstreckt. Findet das nicht heraus, ihr könnt es nicht. Ihr verliert den Verstand, wenn ihr versucht, es herauszufinden. Glaubt es einfach. Macht ihn zu eurem Absolut. Bleibt dort im süßen Frieden und in der Erfahrung, die ihr nie vergessen werdet. Verankert euch daran und euer Anker wird innerhalb des Vorhangs gehalten. Lasst uns unsere Häupter beugen. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie viele von euch, die das Haupt heute Morgen gebeugt haben, wir nähern uns jetzt dem Neujahrstag. Ihr wart sehr religiös und das ist gut so. Ich weiß, das zu schätzen, jeder Einzelne von euch. Ich bin mir sicher, dass Gott das auch tut, aber hattet ihr wirklich noch nicht diese absolute Erfahrung, dieses Etwas, das ihr euch nicht nur eingebildet habt, sondern das zu euch gesprochen hat und dann gesehen habt, wie sich euer Leben von da an verändert hat? Seht ihr, jedes Wort Gottes, jede Verheißung wird mit einem Amen unterstrichen. Dann haltet ihr euch an das Absolut. Erinnert ihr euch daran, dass er gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Ihr seid noch nicht so weit, dass ihr zu jedem Wort Amen sagen könnt, auch wenn es gegen euren Glauben oder eure Konfession verstößt. Aber ihr wollt so weit kommen wie Mose und die anderen. Das konnten sie nicht, bis sie dieses Absolut verinnerlicht hatten. Und wenn ihr das heute Morgen in eurem Leben wollt, dann hebt einfach eure Hände zu Gott und bekundet das Gleiche. Gott segne euch. In Ordnung. Überall in der Gemeinde. Gütiger Vater, ich weiß, dass wir uns irgendwann verabschieden müssen. Es muss eine Zeit geben, in der wir diese Welt verlassen werden. Wir wissen nicht, wann das sein wird, und es macht auch keinen großen Unterschied. Wenn unsere Zeit vorbei ist, dann wollen wir kommen. Unser Ziel, hier zu bleiben, ist es, euch zu dienen. Und als Paulus eines Tages auf dem Weg nach Damaskus war, um in der Gemeinde Verwüstung anzurichten, blendete ihn ein Licht. Und oh Gott, dieses Licht folgte ihm, denn es war Christus. Und er verankerte sich dort so absolut, dass er sogar dem Tod ins Angesicht lachen und sagen konnte: Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Du wurdest für diesen Apostel zu einem absoluten Wert. Er war das, du warst das Amen für ihn in jedem Satz. Du warst der Stern in seinem Leben, der Leuchtturm. Du warst der Kompass, der ihn durch den Sturm führte. Du warst die Offenbarung, ihr wart die Vision, du warst seine Hoffnung, seine Rettung. Selbst in der Stunde des Todes, als er wusste, dass er sterben würde, warst du immer noch sein Absolut. Du warst Daniels Absolut, du warst für alle Propheten das Absolut. Inmitten der konfessionellen Unterschiede und der Unruhe ihrer Zeit und der Pharisäer und Sadduzäer gab es immer noch Menschen, die dich für ihre Absolutheit hielten. Und heute, Herr, gibt es Männer und Frauen mit Mitgefühl, mit Liebe, mit blutendem Herzen, die Gott wirklich kennenlernen, die ihre Lebensversicherung bei ihm finden wollen. Vielleicht war alles, was die Menschen vorher wussten, Herr, dass sie der Gemeinde beitreten mussten. Und wir erkennen, wie ich es aufrichtig versucht habe, nicht anders zu sein. Du kennst mein Herz, aber sag ihnen, ihr könnt nicht in die Gemeinde eintreten. Ihr tretet der Loge bei, der Methodisten, Baptisten, Katholiken und Pfingstloge. Aber ihr werdet in die Gemeinde, den mystischen Leib Christi, hineingeboren, und ihr werdet Glieder seines Leibes mit den Gaben des Geistes, um seinem großen Leib in Aktion und Kraft zu bewegen. Gott, das war es, was diese Hände heute Morgen bedeuteten, als sie nach oben gingen. Setze mich ein, o Herr, nimm mich, forme mich, mache mich. Mache meine Position im Leben zu einem Absolut, das mit Christus verbunden ist, sodass ich an nichts anderes mehr denke als an dieses Absolut. Gewähre es, Herr, segne sie, heile die Kranken und Bedrängten, rette die Verlorenen. Jetzt, Herr, wissen wir, dass es üblich ist, das Volk zum Altar zu rufen. Aber das ist für uns zur Tradition geworden. Und heute Morgen, als die Altäre gefüllt waren und die kleinen Kinder und alle, aber Herr, irgendwie hast du zu ihnen gesprochen. Sie hoben ihre Hände. Sie haben sozusagen eine Entscheidung getroffen. Sie wollen es. Sie wollen etwas Echtes. Ich spreche mein Gebet für sie, gewähre es jedem Einzelnen, Herr. Sei jetzt mit uns, vergib uns unsere Sünden, heile unsere Krankheiten und gib uns Befreiung, die wir brauchen. Und Herr, lass uns heute vor allem nie vergessen, dass wir an das Absolut gebunden sind, unseren Nordstern an Golgatha, an Christus. Und der Heilige Geist nimmt die Worte Gottes und macht sie buchstäblich für uns sichtbar, indem er Kranke heilt, uns Visionen zeigt, Tote auferweckt, genau das tut, was er verheißen hat zu tun. Und möge diese Gemeinde und diese Menschen oder der Teil des Leibes Christi, der heute Morgen hier versammelt ist, so leben, wie Jesus gesagt hat: Ihr seid das Salz der Erde. Und möget ihr so salzig werden, dass eure Gemeinde durstig wird. Salz erzeugt einen Durst, und Salz kann nur retten, wenn es Kontakt herstellt. Und ich bete Gott, dass du den Menschen dies gewährst, damit auch sie Seelengewinner werden. Segne unseren Pastor Bruder Neville, diesen demütigen Diener, Herr. Er steht auf seinem Dienstposten, ehrfürchtig wie ein Mitglied des Leibes Christi, und versucht sein Bestes, um alles zu tun, was du ihm aufträgst. Gesegnet seien die Verwalter, die Männer, die mir in dieser großen dunklen Zeit, die ich durchgemacht habe, so gnädig zur Seite standen. Stehe der Gemeinde bei, die mit mir gebetet und mir in Zeiten der Not beigestanden hat. Herr, ich liebe sie. Und ich bete, dass sie auf dich schauen werden. Herr, mögen sie wegschauen von diesem sterblichen Leben eines Dieners. Mögen sie auf ihn schauen, der der Allmächtige ist, der ist. Und wir wissen, Herr, dass wir nur begrenzt sind. Egal, wer wir sind immer noch sterblich. aber nicht der Botschafter, sondern die Botschaft. Gewähre es, Herr. Darauf weisen wir hin, auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Gib, dass er für jeden der Anwesenden, sogar für die kleinen Kinder, so real ist, dass er für die ganze Versammlung zum Absolut wird. Wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Während wir dieses Lied noch einmal singen, schüttelt ihr jemanden vor euch, hinter euch oder neben euch die Hand. Bleibt einfach sitzen, dreht euch einfach um und schüttelt die Hände, wenn ihr könnt. Seht ihr? Ich, Bruder Branham, schüttelt die Hände, während die Versammlung Ich lieb ihn singt, der Übersetzer. Und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Sie kündigen einfach an, Abendmahl, Montagabend um Mitternacht. Lasst uns jetzt die Hände heben und für ihn singen. Wie viele fühlen ihr, er ist euer Absolut? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Das Wort, er ist das Wort. Glaubt ihr das auch? Amen, der Übersetzer. Er ist das Wort und der Heilige Geist hat das Wort zum Keimen gebracht, damit das Licht des Wortes in euch lebt, die Bestätigung des Wortes. Legt das Wort in euer Herz. Lasst den Heiligen Geist in euch kommen und seht, wie das Wort sich bewegt. Seid gläubig, seid demütig, strebt nicht danach, ein großer Jemand zu sein, seid ein Niemand, damit Gott euch zu einem Jemand machen kann. Versteht ihr? In Ordnung. Macht das jetzt. Liebt ihr ihn? Sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen. Wisst ihr, was das Wort Amen bedeutet? So sei es. Amen. Das ist richtig. Lasst uns Halleluja sagen. Die Versammlung sagt Halleluja, der Übersetzer. Wisst ihr, was das bedeutet? Lobt unseren Gott. Als ich vor kurzem in Deutschland war, stand ich an diesem Tag vor etwa 30.000, 40.000 Menschen auf und sagte, es ist seltsam, dass ihr Deutschen das nicht versteht. Ich sagte, auf meinem Weg hierher hat mich heute ein Hund auf Englisch angebellt. Das ist richtig. Ich sagte, er hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Und da setzte sich ein Vogel und sang für mich auf Englisch. Ich kam die Straße hinunter und eine Mutter hatte ein kleines Baby auf dem Arm, als ich dort hinten reinkam. Und, sagte ich, das Baby weinte auf Englisch. Was ist los mit euren Leuten? Das ist richtig. Oh, wenn ihr euch nur umseht, er ist überall, nicht wahr? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Natürlich ist er das. Lasst uns jetzt die Hände heben, die Augen schließen und singen, während wir den Pastor bitten, uns zu entlassen. Lasst uns zuerst aufstehen. Alle auf eure eigenen Beinen, jeder von uns. Liebt ihr ihn? Noch einmal sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen. Und wisst ihr, das Wort Halleluja ist in jedem Dialekt dasselbe. Geh in den Dschungel der Hottentotten in Afrika. Halleluja ist das gleiche Wort. Halleluja, das müsste doch eigentlich ein christlicher Gruß sein, oder etwa nicht? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Halleluja, das Wort bedeutet, lobt unseren Gott und er ist dessen würdig, oder etwa nicht? Amen, sagt die Versammlung. Er ist absolut mein Retter. Er ist absolut Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich. Er ist für mich absolut derselbe gestern, heute und für immer. Ist er das auch für euch? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha.